Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Conny Schneider über Rollenspiele, Musik und ihre Tätigkeit in der medizinischen Forschung. Wir beide, also Conny und ich, hoffen hiermit auch nicht in der Medizin tätigen Personen einen interessanten Einblick zum Thema Zellregeneration und Krebs geben zu können. Und los geht's.
Bin ich froh, dass wir es endlich zusammengebracht haben.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Wer die Conny nicht kennt, wer ist die Conny?
Die Conny ist die Conny Schneider, Biotechnologin vom Beruf und war einmal ganz, ganz intensive Rollenspielerin, Spielleiterin. Ich war, glaube ich, 4 bis 5 Tage die Woche im Vereinslokal in Machtrenk damals. Und dann ist halt natürlich das passiert, was total viele Rollenspielkarrieren erst einmal vor eine Pause stellt. Ich habe 2 Kinder gekriegt und dann ist halt alles ein bisschen langsamer. Aber mittlerweile sind die Kinder in einem Alter, dass man halt auch schon wieder Rollenspiel kann mit ihnen. Das ist sehr schön.
Gibt es ja ein paar Systeme für die Kinder.
Ja, und man kann alles ein bisschen runterschreiben. Wir haben es da schon mal gemacht, als Autospiel am Weg nach Wien, weil dem Mädel halt Fahrt war. Und dann haben wir das einfach nur mit Erzählen gemacht. Und da ist halt eine von meinen Lieblingserinnerungen her, von Rollenspiel mit meiner Tochter, war, sie war zum allerersten Mal, ich glaube, das Kind war 5 oder 6 Jahre alt und hat halt so einen total erfundenen Charakter gehabt, der war Axolotl und so weiter. Und wir gingen halt in einen dunklen Raum, wie das so oft passiert beim Rollenspielen. Was war das Erste, was sie sagt, ohne irgendwelche Memes zu kennen, war: Ich kann dunkel sehen. Ich habe Night Vision Meme gemacht, was zeigt, dass das offenbar ein grundlegender menschlicher Drang ist, zu sagen, ich sehe was.
Das zeigt aber auch wieder, dass du primär mit D&D sozialisiert worden bist, oder?
Natürlich, ja. D&D ist immer noch mein Lieblingssystem. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr so regelfest, dass ich mir so selber behaupten würde, ich kann Runden aus dem Stegreif leiten. Es hat ja auch den Umbruch gegeben. Ich selber bin sozialisiert worden mit 3.5. Ich liebe die 3.5er-Version total. Ich sehe aber auch, warum die jungen Leute jetzt die 5er-Edition spielen. Ich konnte jetzt ein paar Sachen sagen, die mir da nicht so gefallen an der 5er-Edition, aber sie ist einfach sehr schnell erlernbar und sehr schnell spielbar.
Ich weiß, du hast Cthulhu auch gespielt, weil wir haben ein paar Mal Cthulhu gespielt. Die eine Kampagne ist leider nie beendet worden, aber die war schon lustig.
Ich finde ja Cthulhu, auch wenn man da total super Kampagnen spielen kann und so weiter, der Reiz vom Cthulhu ist für mich das One-Shot-Spielen. Weil, und ich meine, ich habe glaube ich das gesamte Opus vom Lovecraft gelesen und da kommt kaum einmal irgendwer durch und wenn du mit intaktem Körper durchkommst, dann kommst du nie mit intaktem Geist durch. Und das ist aber auch der Reiz von dem Ganzen. Du hängst dann nicht so an deine Charaktere und spürst die auch ganz anders und spürst die, wie die Geschichte gemacht worden ist, dass du sie spielen solltest. Komplett ahnungslos und wir gehen da jetzt einmal rein, wir machen die Tür auf. Aber was ist denn dieses komische Gesange dahinter? Weißt du als Spieler, weißt du als Charakter nicht und sehr gut, dass man es so macht.
Ja, Cthulhu ist ein System, wo man sich ja eigentlich im Vorhinein schon gefreut, dass man vielleicht eine neue Art des Sterbens erlernt.
Ja.
Aber neben D&D und Cthulhu hast du da andere Sachen auch ausprobiert, gespielt? Ich meine, ich weiß, DSA haben wir auch mal angeschaut.
DSA haben wir auch mal angeschaut. DSA ist nicht mein Lieblingssystem, aber mit einem guten Meister kann man alles spielen. Den habe ich ja gekauft. Und, also für alle, die das jetzt nicht wissen, der Michi war mein DSA-Meister damals. Und der hat sich immer ganz, ganz viel überlegt, dass er dieses sehr deutsch administrierte Spiel trotzdem spaßig macht für uns.
Danke.
Ja, Shadowrun haben wir auch lang gespielt. Und ansonsten, was war da? Da war doch einmal diese Rollenspiel-Adaption von einem Videospiel. Wie hat das? Dragon Age.
Ja.
Dragon Age haben wir auch gespielt. Und generell einfach für so Rollenspiel angehauchte Brettspiele, die es jetzt auch mit den Kindern da super machen. Wie heißt das? Kasak, Dungeon of Kasak.
Nein, du meinst das Karak.
Karak, genau.
Karak, glaube ich, heißt das. Die relativ neue Version im Gegensatz zu dem klassischen HeroQuest, ja.
Funktioniert super mit Kindern auch.
Wenn du jetzt rückblickend dir überlegst, was für System, denkst du, ist deiner Meinung nach am zugänglichsten gewesen für dich vom Setting her?
Vom Setting her? Na, was heißt jetzt zugänglich und was willst du eigentlich? Ganz ehrlich, wenn ich Rollen spüre, dann will ich ja mal eh nicht das, was ich den ganzen Tag schon habe, sondern da sind so High-Fantasy-Sachen, aber ist durchaus in Ordnung. wo es sehr um Story geht, wo es aber auch sehr um Gruppenzusammenhalt geht. Eine von den Sachen, die ich sehr geschätzt habe an D&D 3.5, was jetzt, finde ich, ein bisschen verloren gegangen ist, ist, dass du die wirklich brauchst in der Gruppe. Weil gerade aufgrund der Skillpoints, Dynamik und so weiter, manche Charaktere können halt was sehr, sehr gut, was andere nicht können. Und du wirst immer gemeinsam arbeiten müssen. Und dieses Gemeinsame, finde ich, ist jetzt mit der 5. Edition ein bisschen abhanden gekommen, weil es gibt vielleicht diese Skills, aber einfach die Art, wie du die ausmaxen kannst, ist halt nicht mehr die gleiche. Ich verstehe auch, warum sie das Min-Maxing vielleicht ein bisschen bekämpfen wollten. Es ist schon ab und zu in absurde Gefilde gegangen, aber es war lustig. Hey, es war lustig, es soll ja Spaß machen und nicht realistisch sein. Da sind jetzt wahrscheinlich alle DSA-Spieler böse auf mich. Ich will nicht würfeln, auf was für Ort ich das verhaue, dass ich ein Lagerfeuer mache oder nicht. Mein Lagerfeuer ist da, weil ich bin eh erhöht. Ich bin da durchaus dafür zu haben, dass was ein bisschen auch überdrüber ist. Du konntest eigentlich sozialwissenschaftliche Studien machen anhand von wie diese Spiele in verschiedenen Gegenden und Gruppen und so weiter gespielt werden. Weil ganz ehrlich, ich habe Spiele fast immer so gelernt, indem ich mit bereits erfahrenen Spielern zusammengespielt habe. So funktioniert das. Kaum jemand, obwohl es bei mir in der Arbeit doch ein paar Leute gibt, die haben halt niemanden gehabt in einem Freundeskreis, die haben sich beinhart die Regelwerke gekauft und diese gelesen. Von vorn bis hinten, aber das sind echt Extremfälle, von denen ich nicht viele kenne. Regelwerk ist zum Nachschlagen da und du lernst das halt einfach von, ja, wie das ja auch in der Natur der Fall ist. Du lernst das von deinen Mitstreiterinnen.
Wenn man sich die Situation überlegt, bei Cthulhu speziell, hat es da irgendwas gegeben, wo du sagst, okay, das war abartig das Genialste, was du erlebt hast?
Wie hat der Carsten von der Halle der Helden, der Günther?
Mhm.
Der war abartig guter Cthulhu-Meister. Der hat einfach auch die Stimmung immer so eingebracht. Der hat das gemacht, was eigentlich gehört. Er hat sich Zeit genommen für die Atmosphäre. Es war immer die Geschichte im Vordergrund. Und er hat die auch mit reingenommen in die Atmosphäre. Teilweise dich als Mensch, indem er zum Beispiel gesagt hat, so und jetzt gehen wir raus auf den Gang. Und dann hat er das Licht ausgeschaltet und dann warst du im stockdunklen Kellergang. Unser Vereinslokal war im Keller, so wie sie das gehört. Und dann hat er da halt irgendwie ins Ohr geflüstert oder war vielleicht einmal eine Zeit lang ganz ruhig und dann dieses beklemmende Gefühl, was er da aufgebaut hat, das hat sich halt eins zu eins übersetzt auch in seine Geschichten und deswegen war ein ganz einzigartiges Erlebnis. Habe ich dann auch versucht zu replizieren. Ich habe tatsächlich einmal Cthulhu gemeistert vor 2 Jahren über online als Geburtstagsgeschenk für einen Arbeitskollegen, die haben das alle samt noch nie gemacht gehabt, da haben wir gedacht, da ist Cthulhu dann eh okay, weil es eben nicht so regelschwer ist und du das auch nicht unbedingt machen musst. Da sind wir auch alle im dunklen Zimmer vor dem Laptop gesessen, mit einer Kerze. Das war so ein Ding, du darfst halt quasi eine Sache haben, damit du deinen Charaktersheet lesen kannst. Und ansonsten aber ganz wichtig, dass es im Dunkeln ist und dass du jetzt, auch wenn du dich kennst und Freund bist und so weiter, jetzt einmal kurz nicht blödelst und nicht Smalltalk machst und so weiter, sondern wirklich ganz in deinem Charakter drinnen bist.
Ich habe ja vor kurzem einmal einen Interviewpartner gehabt und der hat mir erzählt, er hat früher, wie es sich gehört, hat jeder Spieler, wenn es auch im Keller natürlich ist, ja klar, sind ja alles Kellerkinder, sind dort gesessen und jeder hat nur eine Lichtquelle gehabt.
Mhm.
Nämlich die Spielerkerze. Jeder hat eine Kerze gehabt und ja, das war die einzige Lichtquelle. Habt ihr das auch gemacht?
Also nicht damals im Vereinslokal. Das ist wirklich was ich da für meine Online-Runde eingeführt habe. Eben jeder hat eine Kerze bei sich, vor seinem Laptop in dem Fall, weil es halt gerade das besondere Jahr war. Nein, aber wir haben im Vereinsraum so eine Lichttechnik gehabt. Also da war halt dann nicht das normale Deckenlicht an oder sowas, sondern das war aus und du hast eine sanft orange Beleuchtung gehabt und so weiter. Die hat dann auch variiert, wenn du dann mit einem Setting gekommen bist. Zum Beispiel irgendwann sind wir mal so einer Gruppe Studenten gestoßen, die da im Wald ein Buch angebetet haben. Dann ändert sich das natürlich auch so ein bisschen zum Feuerflackern.
Ja, stimmt. Das Einzige, was mich daran stört, ist nur das, dass sie es im Wald machen und nicht auf der Uni, gell?
Ja, ja. Ich glaube, ich bilde mir ein, da war ja dann der Twist, wir sind, das war ein Red Herring, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Wir haben ihm geglaubt, dass das gerade die Kultisten sind, die jetzt das verbotene Buch anbeten und so weiter. Und danach hat sich aber rausgestellt, das Buch, das da angebetet haben, war Mein Kampf. Und wir die ganze Zeit die Falschen nachgerannt sind, währenddessen ist da gerade irgendwo das Blutopfer abgehalten worden und wir waren nicht dabei. Ist aber auch okay. Ich find das super, dass man mal als Meister auch die Freiheit gibt, dass die Spieler jetzt den falschen Baum anbellen und das auch mit aller Ernsthaftigkeit durchzieht. Hat schon passt, war super. War auch der Günther damals, glaube ich.
Gehen wir vom Moritz Bewecker, du warst ja aktive Bogenschützin.
Ah ja. Ja, habe ich dann auch aus den mütterlichen Themen heraus ein bisschen schleifen lassen jetzt. Ja, war ich mal.
Mhm. Und hast ja nicht einmal so schlecht geschossen, was ich mich erinnert, gell?
Ich weiß nicht, nennt man das jetzt Idiotenglück oder nicht, aber ich habe so meine Phasen gehabt und ich weiß gar nicht, was es war. Das war irgendwie so eine Stimmungssache. Manchmal habe ich Tage gehabt, da habe ich absolut nichts gerissen. Und dann, und das war gerade beim Bahnenschießen in der Halle, ich glaube, da ist er ein bisschen auseinandergegangen, damals schon mit Bogenschießen, weil alle meine Freunde wollten gerne in den Wald gehen und auf Tiere schießen. Und ich bin gebürtige Schanzsteinerin, ich bin im Wald aufgewachsen. Wald habe ich sowieso immer. Und wenn ich Bogen schieße, ich bin ein eher kompetitiv denkender Mensch, dann will ich da meine 200 Pfeile schießen können in kürzester Zeit und nicht irgendwie durch den Wald stapfen. Aber ja, ich habe Tage gehabt, teilweise da ist einfach alles ins Gelbe gegangen und ich weiß nicht, das war so ein bisschen ein Selbstverstärker auch. Ich habe schon drüber nachgedacht in manchen stillen Stunden, was das sein könnte. Irgendwie glaube ich, dass ich da noch die ersten paar Treffer eine Art von Selbstbewusstsein gehabt habe, wo dann automatisch mein Körper so war, wie er fürs Bogenschießen sein sollte. Also ich bin, weißt du, der Stolz dazu gekommen, dann bin ich halt einfach mal richtig gestanden, wie es sei soll. Dann hat vielleicht auch, weil du tust ja immer so ein bisschen zum Mundwinkel oder zum Grüppchen und so weiter zubeziehen, wenn du den Bogen ausziehst, da hat auch das gepasst, hat die Kopfhaltung gepasst, dass der Mund war halt immer stolz zu einem leichten Lächeln verformt und dann ist das Ganze gerannt. Also ich weiß nicht, unter anderen Umständen hätte es vielleicht weitergemacht, aber da hätte ich eventuell auch einfach Freunde gebraucht, die auch das Bahnenschießen schätzen.
Du bist ja relativ neu am Schießplatz, so gesehen.
Jetzt, ja, das ist lustig, das war mir ja gar nicht so bewusst. Ich habe ja vor ein paar Jahren dann auch im Kinder- und Platzbedingt schon älteres Haus gekauft. Und das ist jetzt zwei Ortschaften weiter von der Bahn, wo ich damals angefangen habe zu schießen.
Gibt es sie noch?
Ja.
Okay, ich war jetzt, seitdem wir dort waren, einmal noch dort und das war's.
Also zumindest ist immer noch angeschrieben. Ja. Ich fahre nämlich echt, ich komme von der anderen Seite, deswegen habe ich es lange nicht überrissen, aber ich fahre regelmäßig dort vorbei, wenn ich zum Beispiel in die neue Schule meiner Tochter fahre oder wenn ich eine Klassenkollegin besuche, die auch da in der Nähe von dieser Schule wohnt. Jetzt mal, das heißt, eigentlich konnte ich die total leicht einmal links abbiegen, aber ist ja eventuell auch was ich dann mache, wenn es meine Tochter einmal ausreichend interessiert. Sie ist jetzt 10 Sekunden leicht schon mit einem Bogenschießen.
Also die jüngste Person, die ich jemals Bogenschießen gesehen habe, die mit einer Disziplin an der Linie gestanden ist, die war 6 Jahre und die hat eine Disziplin gehabt, die war besser als die von manchen Erwachsenen.
Ja.
Die hat Rücksicht genommen, die hat genau gewusst, wann es gehen darf, wann es nicht gehen darf, wie viel der schießen darf und so weiter, alles. Ja. Deswegen, glaube ich, hat das eher was mit der Disziplin zu tun, nicht dem, wie es körperlich beieinander bist.
Und auch ein bisschen mit der Zeit. Also wir sind ja doch Musikerfamilie jetzt wieder mehr geworden, so wie ich heute auch als Kind und als Jugendliche war. Wir sind 4-mal in der Woche in der Musikschule und dann musst du dich verlegen neben den Schulverpflichtungen, wie sich alles ausgeht.
Was das denn jetzt gerade ist? Ich kann mich erinnern, dass du mit Klavier gespielt
hast. Klavier ist so mein Herzensding, aber definitiv nicht das Instrument, wo ich am stärksten bin. Ich spiele außerdem jegliche Art der Blockflöte, davon die Tenorblockflöte in einem Orchester. Orchester sagst du gleich, ein Blasorchester ist. Ich bin bei der Musi mit der Blockflöte. Ich bin wahrscheinlich auch die Einzige in Oberösterreich. Wird dort auch gern liebevoll Blödflocke genannt von manchen Leuten. Aber trotzdem, man muss sich das, ich weiß es extrem zu schätzen, dass die Stadtkapelle Bad Hall so mutig ist, unkonventionell zu sein und mich da mit der Tenorblockflöte neben die Oboe sitzt. Das ist ganz, ganz großartig von einer. Also.
Die Alt ist die größte oder gibt es? Nein, da gibt es
ja Tenor. Wie gesagt, ich spiele Tenor dort. Ja, ja. Es wird immer größer. Also ich habe eh da drüben in der Lot liegt ein Piccolo, also Bran, ein Alt, ein Tenor und ein Bass. Und die werden halt immer größer, mit je tiefer sie werden. Und Orchester hat eh oft einen starken Überhang in die hohen Töne. Deswegen schadet es gar nicht, dass ich mit ein bisschen was Tieferem da sitze.
Und je größer das Ding ist, desto mehr Wumms brauchst du beim Blasen, oder?
Nein, eigentlich nicht. Bei den Blockflöten ist es so, zumindest innerhalb von Instrument, je höher du aufgehst, desto fester musst du einblasen, sonst kommt teilweise der Ton gar nicht. Aber natürlich musst du dieses Gerät erst einmal mit Luft füllen. Also ein Lungenvolumen brauchst du schon, gerade bei den Großen, sehr stark.
Nee, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Bericht gesehen über irgendein Blechblasinstrument, und da war das Thema, dass es ist nicht so tragisch, ob das jetzt groß oder klar ist, weil eben der Druck am Anfang entstehen muss, von der Vibration von der Lippen, und dann übertragt sich das einfach über den gesamten Körper. Aber bei der Blockflöte, ich habe das ja selber in Erinnerung, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wenn es eben ein tiefer Ton war, das am anstrengendsten war.
Ich glaube, das ist, und du hast es ja, glaube ich, nicht so lange gespielt.
Ja, das ist jetzt bei mir schon wieder 40 Jahre fast, ja.
Das Ding ist, und meine Kinder haben auch beide mit Blockflöte angefangen, kleine Kinder neigen sehr, oder eigentlich jeder Neuling neigt sehr dazu, dass er das überbläst, sozusagen. Also, und da kommt dann auch der schlechte Ruf von den Blockflöten her, weil jeder hat Kinder kennt, die Blockflöte gespielt haben und das unglaublich schlecht gespielt haben. So, was ich, Weihnachtskonzerte mit voller Dissonanz und so weiter. Und das kommt einfach, wenn du nicht mit der nötigen Sanftheit einblast. Und diese Sanftheit brauchst du vor allem bei den tiefen Tönen ganz stark. Die hohen, die kannst du eh mit Hollertrio einblasen. Aber die Tiefen, mit denen die Kinder ja oft anfangen, die müssen halt mit Gefühl gespielt werden.
Keine Querflöten?
Nein, tatsächlich nicht Querflöte gelernt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe jetzt dann, also ein bisschen unserem lustigen Dirigenten zuliebe, eigentlich angefangen, während 2020. Das ist Kornett lernen. Das ist ein Instrument, das ist unlike anything, wie sagt man denn das? Das ist so grundverschieden zu allem, was ich bis jetzt gespielt habe, weil ich das Klavier und die Blockflöte sind doch eigentlich beides Kopfinstrumente. Also auch wenn du das Gefühl brauchst, dass was schön ist, aber du hast trotzdem das Kopfding mit Eingriff, ein Ton. Bei den Blasinstrumenten ist es ganz anders. Da brauchst du die Lippenspannung, da musst du den Ton im Kopf haben, im Ohr haben. Und es ist einfach viel stärker gefühlsbetont. Und da bin ich am Anfang mal mit meinem Sturkopf, der ja doch sehr, sehr denkbetont ist, so auf die Schnauze gefallen, hätte dann auch schon fast aufgehört. Und hat mir dann einfach so das Ding gesagt, so und jetzt legst du einmal die Trompetenschule beiseite und nimmst den einen Soundtrack, den du kennst, der gut ist auf Trompeten. Das war das Jurassic Park Theme. Und dann habe ich immer und immer wieder das Jurassic Park Theme gespielt, am Anfang ganz furchtbar. Und dann aber mit jedem Mal fehlen immer besser. Und so habe ich es durchgezogen und bin mittlerweile im Jugendorchester mit dem Kornett. Dank Jurassic Park. So wie so vieles. Ich habe übrigens auch meinen Beruf gewählt, dank Jurassic Park. Vielleicht kommt das nachher noch mal auf.
Das kommt auf alle Fälle nachher mehr auf, ja. Sonst keine Musikinstrumente?
Oh, meine Kinder spielen beide Kontrabass. Wie ich heute gelernt habe, auch dein Vater gelehrt hat.
Warum eigentlich kein Cello?
Ha, das ist lustig.
Eben wegen der Härchen nämlich auch, weil deine Kinder sind jetzt immer noch sehr jung und der Kontrabass ist dennoch sehr groß.
Wir sind dann schnuppern gegangen zur Kontrabasslehrerin in der Landesmusikschule Wels und die war einfach das Komplettpaket. Sofort. Also die war, weil wir waren bei einigen Instrumenten schnuppern und es waren nicht alle so herzig und gut mit Kindern, wie diese Frau das war. Die war einfach, wir sind reingegangen, die ist schon ein älteres Semester, hat lange graue Haare, die hat sich in so einem Pferdeschwanz gehabt und dann hat sie nur so eine Blumen-Jean angehabt und eine wehende weiße Bluse und das war einfach, also meine Tochter hat die gesehen und gefressen und da hat sie noch gar nichts gesagt gehabt. Und auch die Art, wie sie sich halt herangegangen ist, und schau, da ist so ein Koffer, wollt ihr nicht einmal beide aufmachen und dann spielen wir mal ein bisschen was und der Kontrabass ist total dankbar für Anfänger zum Spielen. Nicht so wie eine Geige, wo auch jeder so ein bisschen das Blockflötentrauma hat mit den Kratzübungen und so weiter. Und du musst dich einfach mal durchkämpfen und akzeptieren, dass du schlimm klingst, bevor du besser klingen kannst. Der Kontrabass ist zumindest im ganz, ganz Basislevel mit den Leertönen. Du musst nicht so viel machen. Du kannst einfach die Begleitung zu einem Lied greifen, das Lied dabei singen, weil es ist ja kein Blasinstrument. Du hast Kapazitäten, dass du das singst auch dazu. Und es klingt sofort nach was. Danach ist ein extrem steiler Anstieg. Also, sobald du dann einmal anfängst zum Greifen und dann hast die halbe Lage vielleicht auch noch dazu zum Greifen, dann ist es natürlich exorbitant schwieriger. Aber die Basis am Anfang, das erste halbe Jahr von mir aus, auch das erste Jahr, wenn es da lustig ist, kannst du einfach nur Kinderlieder singen und sofort aus dem Stand zupfen. Und deswegen ist der Kontrabass dann geblieben. Außerdem, jedes Orchester liebt dich, wenn du den Bass bist. Das Bassregister ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Äquivalent von der letzten Reihe in der Schule, da ist halt auch der meiste Spaß drüben. Da wird mir jetzt das hohe Blech wahrscheinlich übel nehmen. Und ja, also wir kriegen ja immer wieder Anfragen von im Orchester in der Nähe, nächste Woche spielen das Streichorchester in Kremsmünster, weil so eine Bassunterstützung brauchst einfach und die meisten Kinder wollen halt dann doch eher so ein Melodieinstrument spielen wie Violine. Das heißt, du bist dann sehr gefragt.
Ja, das ist auch, glaube ich, so das Thema mit E-Bass, genauso in die Bands.
Wollen wir wirklich ins E-Bass-Gefilde gehen? Ich würde aber sagen, Kontrabass ist nicht E-Bass, weil es gibt keine Bassistenwitze. Der E-Bass des Streichorchesters ist die Bratsche.
Meines Erachtens noch gibt es sehr wenig Kontrabassisten und sehr wenig E-Bass-Spieler. Wobei, nur mehr als Kontrabassisten. Aber es ist dennoch komplett was anderes zum Spielen als wie eine normale Gitarre. Mhm. Wurscht, ob E-Gitarre oder nicht E-Gitarre.
Und ich will, weil du vorher auf die Körpergröße angespielt hast, ich will natürlich auch hervorheben, die sind nicht alle volle Größe Kontrabässe, sondern da kannst du vom Landesmusikschulwerk welche mieten und die wachsen dann auch mit, weil du kriegst dann einfach ein neues Instrument. Also da gibt es den Viertelbass und den Achtelbass.
Ah, okay.
Also der Kontrabass von meinem Sohn ist tatsächlich auch nur so groß wie ein Cello. Mhm. Er hat halt unten nicht diesen langen Spitz, sondern er geht relativ
weit runter. Ja, der Stock ist ja kürzer. Ja,
genau, viel kürzer.
Weil der Stachel, der kann ja doch, glaube ich, bis zu einen halben Meter rausgehen oder sowas.
Ja, die Cellisten, die haben den ja, die schraufen den ja immer wieder ab und dann drauf. Beim Kontrabass bleibt das einfach, ist aber einfach. Und es hat auch, es ist nicht so ein Stachel, sondern unten so eine Noppe.
Und wie ist dann der klangliche Unterschied? Ist er dann heller, ist er dann tiefer oder im Gegensatz zum normalen?
Ja, ja. Nein, das sind original die Töne. Was ist, er hat nicht diese Vollheit des Tones, der Kleine. Es ist ja auch der Klangkörper viel kleiner. Aber so generell vom Tonvolumen her und so weiter, das ist schon das Gleiche, was auch die Lehrerin mit dem Großen greift. Da hat sie halt viel mehr Wumms dahinter natürlich.
Ja, das ist klar. Aber das heißt, du merkst schon wirklich einen klanglichen Unterschied, ob es der Cello da steht oder ein Kontrabass.
Das sowieso auch. Du tust auch den Bogen anders halten und so weiter. Und was auch ist, mein Partner spielt auch Kontrabass und der hat eine Spezialanfertigung, der hat nicht vier Seiten, der hat fünf. Also der hat dann nur mehr eine tiefere Seite nach unten und das hilft halt enorm viel, weil dann kannst du tatsächlich alles spielen und musst nicht irgendwie hin und her oktavieren, wie das eh immer noch oft genug passiert.
Ja, man, es wird ja dann noch interessant, wenn du ein bisschen so ins Jazzige gehst.
Das ist auch das Schöne am Kontrabass, du kannst halt echt von, keine Ahnung, Symphonic, Metal, Volksmusik, Jazz, alles machen.
Und es gibt sehr viel her. Du kannst ja wirklich eine große Palette an Frequenzen spielen.
Genau, also ich bin extrem glücklich mit der Wahl. Ich meine, meine Tochter hat dann trotzdem noch angefangen mit Saxophon, da tut sie es ja extrem leicht, weil das ist von den Griffen her wie die Flöten, nur ein anderes Mundstück. Das heißt, da hat es dann auch wieder so ein bisschen den, wie sagt man, den Rewarding auf Deutsch. Das ist, hat einen sehr starken Belohnungseffekt, weil es halt schnell geht und leicht ist und das hilft dann auch drüber, wenn es vielleicht mit dem Kontrabass gerade ein bisschen komplizierter ist.
Das heißt, die wird dann irgendwann mal so eine Familieband gründen? Oder? Es ist in Österreich ja nicht absehbar.
Das war in meiner Familie immer so. Wie gesagt, dadurch, dass das alles Streicher waren und zwar nur dazu ausgebildete Sängerinnen, Weihnachten war über ein Konzerterlebnis. Also ob locker mit vier Leuten, nur zu können, die vier Leute trotzdem alle auch theoretisch Blockflöten spielen. Hast du schon was benannt?
Was hat Sabine gespielt?
Ah, die Sabine war nie so ganz glücklich damit. Wir sind beide, würde ich sagen, künstlerisch talentiert. Ich habe den musikalischen gekriegt, sie hat das Bildende gekriegt, wo ich ein totales Nockerbatzel bin. Also lass mich was zeichnen, wenn du lachen willst, aber sonst nicht. Das ist einfach das, was der Sabine extrem liegt. Sie hat eine unglaubliche Vorstellungskraft. Dafür ist ja die Musik, glaube ich, nie so ganz am Herzen gewesen. Sie hat Flöten angefangen, sie hat Gitarre angefangen, sie hat auch beides einige Jahre gespielt. Sie hat auch gesungen. Aber es war nie so, ich hab das Gefühl gehabt, und Sabine, bitte sei jetzt böse, wenn das irgendwie nicht stimmt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das so ihre Erfüllung ist bei dem Ganzen.
Ja, dann kommen wir zurück. Zurück zu Jurassic Park.
Jawohl.
Wann hast du den das erste Mal gesehen?
Oh Gott, da war ich ein kleines Kind in Kalifornien damals. Wir haben eine Wohnung in Los Angeles gehabt. Das ist, ich glaube, ich habe das erste Mal noch nicht einmal auf Deutsch gesehen. Das ist aber wurscht, weil Dinosaurier. Das reicht. Und der Film war ja damals auch total revolutionär für die Art, wie wir als Menschen Dinosaurier sehen. Wo es zum ersten Mal nicht irgendwie aufrecht gegangen sind und den Schwanz hinter sich hergeschleppt haben, sondern wirklich dynamisch waren. Ich muss voll geschulter gewesen sein. Also das geht ganz weit zurück. Ich glaube, dann ist er recht kurz danach schon der zweite rausgekommen, des Lost Worlds. Und deswegen haben sie halt auch den ersten wieder auf und runtergespielt. Das ist ganz lang her.
Das heißt, den ersten hast du wirklich im Fernsehen gesehen und den zweiten dann im Kino?
Ja, und teilweise auch ein Flugzeug, irgendwie so auf diesen kleinen Bildschirm, den es damals gegeben hat. Nein, im Kino habe ich noch gar keinen gesehen, weil damals war ich zu jung dafür, dass ich da eigentlich in ein Kino rein darf. Wahrscheinlich hätten mir meine Eltern schon eine schon im Kino gegangen, haben es aber nicht gemacht. Also es war alles Fernsehen.
Man muss ja fairerweise sagen, der Zweier fängt ein bisschen komisch an. Das war die Strandszene mit der Familie.
Das hat uns so gefallen, das junge Mädel mit die Compsognathi.
Ja, ja. Genau, und so, die kleinen lustigen Ding, und dann,
ja.
Dann haben sie, glaube ich, eh ausblendet oder sowas.
Ja, wobei, du hörst irgendwann im Verlauf dann einmal, dass das Mädchen nur verletzt worden ist. Also das Mädchen.
Ja, das war so die Familienfreundlichkeit an der ganzen
Genau, Sache. Ganz genau. Ja, nein, das ist, hab natürlich als Kind haben wir uns jetzt auch gefragt, was ist jetzt mit dem Dirndl? Nein, im Dirndl geht's gut. Aber diese kleinen Kompis haben mir schon total gefallen als Kind. Das waren auch meine Lieblingssaurier.
Ja, und was hat dich dazu bewogen, dass du sagst, okay, gut, du willst unbedingt in die medizinische Forschung gehen? Oder zumindest was in die Richtung machen? Was war ausschlaggebend? Das Ei oder die Dinosaurier oder beides? Oder?
Alles Mögliche. Also wie gesagt, erstmal hat mir total taugt, die Idee, was zu erschaffen, was es aber gegeben hat. Und ich glaube, das fasziniert jedes Kind, weil meine Kinder fragen mich auch die ganze Zeit, Mama, wann kannst du eigentlich Dinosaurier erschaffen, okay? Also das ist also eine Grundneugier in jedem Kind. Und diese Grundneugier ist auch in Jurassic Park transportiert worden. Wobei, und das siehst du als Erwachsene, wenn du dann einmal in der Wissenschaft arbeitest, auch ganz stark, damals ja auch durchaus kontrovers diskutiert worden. Also es geht ja ganz oft, gerade in die Michael Crichton-Bücher dazugehörig, darum, was tust du jetzt damit, mit dem, was du erfunden hast und mit den Konsequenzen, die du vielleicht nicht so vorausgesehen hast, wie sie dann der Fall sind. Hat mich aber trotzdem nicht davon abgehalten, das zu werden. Also nur mal, um auszuholen, ich bin in die Biotechnologie gegangen. Dass es jetzt in der Medizin ist, ist einfach passiert in Wirklichkeit. Also ich habe mich an der FH Oberösterreich inskribiert, habe dort Bachelor und Master gemacht. Ich war sicher auch ganz stark beeinflusst von dem Beruf meiner Mutter. Meine Mutter war Chemikerin. Und das war schon zu meinen Gymnasiumszeiten so. Chemieprüfungen waren ernst. Die sind ernst auch abgefragt worden, auch in einem Rahmen, den wir nie gelernt haben, wo meine Mama aber immer dahinter war von wegen, du musst es verstehen, wie kannst du mir die Antwort geben, wenn du gar nicht verstehst, was die Antwort ist? Und dann habe ich halt das und das und das dazulernen müssen, bis dann einfach so weit war, dass ich nicht mehr gesagt habe, wann ich Prüfung habe. Aber sie hat ja recht gehabt. Sie hat recht gehabt und es war, ich habe zum Glück auch einen wirklich fähigen Chemielehrer gehabt, der das auch so gesehen hat, dass du das Periodensystem und die Art, wie Sachen miteinander interagieren, von Grund auf verstehen musst, weil dann kannst du eh alles andere irgendwie herleiten. Das hat mir echt ganz tief ins Studium hinein noch geholfen, das, was ich damals im Gymnasium gelernt habe. Und danach ist es halt einfach passiert, dass, wie ich ein Bachelor-Praktikum gebraucht habe, da diese eine Firma war in Wels, diese eine Firma in Wels heißt Igor, total nicht zufällig Igor, also Igor steht für Institut für Gewebe- und Organrekonstruktion. Aber er hat auch immer diesen Frankenstein-Clip gehabt aus den 70er Jahren mit It's pronounced Igor. Also er hat ganz genau gewusst, was er da macht. Und die waren tätig im Knorpelbereich. Also die haben auch wirklich Materialien, also Gewebe, Körperteile, hergestellt für Patientinnen, die einen Knorpelschaden gehabt haben. Und da ist es halt schon das erste Mal so gewesen, dass ich wirklich Patientenzellen bekommen habe, im Labor gezüchtet habe, außerhalb des Körpers. Und das auf eine Art, die sie darauf vorbereitet, dass sie dann wieder in ihren Patienten implantiert werden. Und das ist halt einfach so, nach dem Studium quasi, wo du zum ersten Mal Frischluft geschnuppert hast, außerhalb des Hörsaals, da bleibt es halt ganz oft. Ich habe dann bei diesem Igor auch mein Masterpraktikum gemacht. Und dann habe ich das unglaubliche Glück gehabt, dass genau zu der Zeit, wo ich fertig geworden bin, eine Stelle ausgeschrieben war in Oberösterreich. Das muss nämlich auch mal passieren. In Oberösterreich, wo der Praktikant, der vorher bei Igor gearbeitet hat, abgesagt hat, wegen einem anderen Job. Jetzt ist die Stelle wieder frei geworden für mich. Und ich war halt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist, so kommt es in die Wissenschaft, weil es wollen eh so viele Leute rein. Und es ist natürlich auch Können, aber es ist auch ganz viel Glück dabei.
Igor ist cool. Ja, ich kann mich noch erinnern, da haben wir ein paar Mal drüber geredet gehabt, über diverse Knoppel und ähnliches Dinge. Wo man sich ja sehr viel nicht darunter vorstellen kann. Warum, weshalb? Weil ich habe ja auch keinen Einblick gehabt. Ich habe mit der Medizin ja gar nichts am Hut gehabt.
In ein Gelenk haben ja mal ganz wenige Leute Einblick. Das ist ja halt per se was, was man nicht sieht. Deswegen vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen. Soll ich einfach mal ausholen, worum es da gegangen ist? Es ist
bitte.
Das war schon wirklich der Kern von der Geweberegeneration, den ich da damals sehr patientennah bearbeitet habe. Auf ein Gewebe spezialisiert. Jetzt, wo ich da arbeite, da machen wir ja eine ganze Reihe von verschiedenen, von Nerven, Sehnen, Haut und so weiter. Aber es hat ja immer jeder sein Steckenpferd. Also das war Knorpel und in dem Knorpelbereich habe ich dann auch meine Dissertation gemacht. Da geht es darum, dass in einem Körper was verloren gegangen ist infolge eines Unfalls. Das klingt jetzt recht hochgestoßen. Auf gut Deutsch, du hast ein Loch. Du hast ein Loch in dem Gelenksknorpel, wo kein Loch sein sollte und das hat dann funktionelle Auswirkungen auf deinen Körper. Also ein Gelenk, da sollen ja die Oberflächen normalerweise reibungslos übereinander flutschen, sonst hast du enorme Schmerzen, weil dir halt der Knochen auf was reibt. Deswegen musst du das Loch füllen. Und das hat man früher auf ganz abenteuerliche Weise gefühlt. Also da hat man zum Beispiel dann von woanders einen Knorpel rausgestanzt und das in das Loch eingefüllt, damit dieser eine Ort wiederhergestellt wird, wo die Schmerzen erzeugt werden. Hat natürlich den negativen Effekt, dass woanders was fehlt. Und auch wenn das vielleicht eine nicht belastete Zone ist, hast du trotzdem ein Loch woanders, wo sich eventuell Entzündungen bilden, wo das Gewebe beleidigt ist. Es gibt ja immer noch Gewebeorten, wo das heutzutage Standard ist. Und meiner Tante haben es vor ein paar Jahren nur ein Blutgefäß aus dem Unterschenkel entfernt und zum Hals transplantiert. Also es gibt einen enormen Bedarf an Materialien, für wann halt im Körper was verloren geht oder versagt, damit du das ersetzen kannst. Und das macht die Geweberegeneration auf einen Ort, dass du sagst, du lässt dieses Material im Labor wachsen, schaust, dass es bereit ist und dann implantierst du es wieder. Da gibt es verschiedene Arten, wie du da das reimplantierst. Ganz früher hat man es gemacht, dass man nur die Zellsuppe in den Defekt reingeben hat und dann haben die Zellen halt dort von sich aus wieder 3D-Gewebe aufbauen müssen. Mittlerweile kombiniert man es mit 3D-Geweben, also sogenannte Biomaterialien, und du musst halt die Zellen auf das Biomaterial aufbringen und dann das gemeinsam in den Defekt implantieren.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, diese Zellsuppe ist im Prinzip nichts anderes wie fachlich gesehen Joghurt. Wahrscheinlich. von der Zähigkeit, von der Konsistenz. Ja. Und dass du dann drüber wie normale Spachteln machst, mehr oder weniger.
Zur Spachtel ist eigentlich eher ein ziemlich gutes Bild, das du da jetzt malst, weil genauso passiert das dann oft im Gelenk auch. Also solche Pasten werden halt da drinnen eingebracht. Wobei von der Festigkeit her haben eh auch die aktuellen Biomaterialien noch einiges aufzuholen. Das war ja dann auch Kern von meiner Doktoratsstudie, dass wir festere Biomaterialien machen, die heute den natürlichen Knorpel besser nachahmen, weil auch aktuell diese Stoffe sind wie ein Vlies. Da ist dann gar nicht so die Festigkeit der Vorteil, den du kriegst, sondern einfach, dass die Zellen schon weiter voneinander entfernt sind, weil ich weiß nicht, ob du schon mal einen Knorpel gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, so unter dem Mikroskop.
So ganz lustig, muss ich dazu sagen, ich war vor kurzem, ich wollte mir es eigentlich nie anschauen, in den Körperwelten, ja. Und habe mir es dann dennoch angeschaut und war dann in vielen Dingen überrascht, positiv wie auch negativ. Positiv im Sinne von, was alles bereit waren zu zeigen, und negativ auch Dinge, wo man gedacht habe, mir gingen doch ein paar Exponate ab, weil jeder von uns hat James Bond damals gesehen in der Neuauflage, und da war ja ein Teil von den Körperwelten zu sehen, weil er der Verfolgungsjagd war. Und diesen Teil habe ich nicht gesehen. Zumindest habe ich das nicht so in Erinnerung gehabt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass weil die Körperwelten waren, ich sind jetzt gerade das zweite Mal in Linz, dass jedes Mal ein bisschen andere Exponate reinbringen.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen war es erklärend für manche Dinge. Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Männerthema anschaut mit der Prostata, das ist ja was, was ja nicht greifbar ist. Und aufgrund von Körperwelten hast du dann eine Idee, wie denn das wirklich ist. Weil dieses Schemata, die du siehst im Biologieunterricht oder ähnliches, mit die kannst du in Wahrheit nichts anfangen.
Ja. Ja, natürlich ist es ganz besonders, wenn du in 3D siehst. Du kannst auch noch so abgehärtet sein, zumindest mir geht es so, immer wenn ich eine neue Körperregion auf dem Tisch habe, im Labor wird man als erstes einmal so latent schlecht, selbst wenn ich mir gar nicht denke. Selbst wenn ich mir gar nicht aktiv denke, das ist grauslich, weil es ist eh interessant. Es ist nicht grauslich, es ist total interessant, aber unser Körper hat so eine inhärente Funktion, die wo irgendwie aus unserer tiefsten Evolution begriffen ist, dass wenn du da jetzt einen Teil eines Menschen siehst, der außerhalb dessen ist, wo er eigentlich sein sollte, dass du so ein unterschwelliges Dröhnen in der Magengrube hast. Aber du wohnst dich dran. Du bohnst ja an alles. Es wird dann irgendwann normal. Also ich habe verschiedenste Gewebe schon auf meinem Teller gehabt. Ich nehme zum Beispiel auch Plazentaspenden entgegen vom Krankenhaus und so weiter. Das ist ein sehr gory Material eigentlich. Du hast dieses dicke, fette Blutgefäß und dann halt rumherum diesen Kuchen aus, in Wirklichkeit Fleisch und unter dünnen Eihaut, das aber unglaublich ein wertvolles Material ist und ständig weggeschmissen wird, was wir dann auch im Labor haben.
Zellregeneration.
Ja.
Wenn du sagst, okay, gut, wir haben jetzt das 1 Quadratzentimeter, wie lange braucht es zum Beispiel? Wenn ich sage, okay, Knorpel 1 Quadratzentimeter oder 1 Kubikzentimeter, wie lange braucht man, dass sich das regeneriert mit den Methoden, die du gerade hast?
Das ist dann gar nicht mehr so arg eine Flächenfrage. Grundsätzlich ist es einmal so, bei kleineren Defekten, also wenn ich jetzt mal sage, ich habe da nur so 2 Quadratmillimeter Defekt oder sowas, dann machst du andere Arten. Da tust du normalerweise die Knochenplatte drunter anbohren und lässt die Stammzellen aus dem Knochenmark da einen Job machen. Fertig. Das heißt, diese zellbasierten und materialbasierten Methoden machst du per se bei größeren Defekten. Und dann ist es eigentlich eher eine Frage von, wie viel züchtest du im Labor an Zellen, damit du es dann auf 2 Quadratzentimeter, 2 Kubikzentimeter Vlies aufbringen kannst. Hat aber natürlich auch so gewisse Tücken, weil diese Zellen sind ja lebende Einheiten. Die verhalten sich auch wie Leben. Das heißt, die freut es zum Beispiel irgendwann einmal nicht mehr. Oder die brauchen Beschäftigung. Und wenn die keine Beschäftigung haben, dann tun sie einen Job nicht mehr. Das heißt, die Zellkultur im Labor ist auch immer so ein bisschen ein Abwägen aus, wie lange lässt du die jetzt wachsen, damit du deine benötigte Zellzahl bekommst. Versus, wie lange spielen die Zellen bei dieser Sache mit, bevor es aufgeben. Du kannst es natürlich dann auch bis zu einem gewissen Grad wieder anstupsen, eine natürliche, naturnahe Umgebung geben. Das ist alles das, was in meiner Diss ganz stark Thema war, dass eben die Zellen diesen Impuls brauchen, dass sie in einer Knorpelumgebung arbeiten und dann ganz viel länger brav mitarbeiten. Grundsätzlich, also zeitlich schaut es so aus. Du entnimmst die Zellen aus dem Patienten, dann werden die kultiviert. Üblicherweise eben wegen dieser, das nennt man Dedifferenzierung, wenn es faul werden, die Zellen. Also wegen dieser Dedifferenzierung, die du in einem künstlichen Labor-Environment hast, du hast das maximal 2-3 Wochen oder sowas im Labor expandieren, also züchten, hochzüchten. Und danach werden sie geliefert und kommen direkt im OP üblicherweise auf dieses Biomaterial drauf und in den Defekt rein. Und dann sind die mal da drinnen. Das heißt, der Patient ist jetzt ungefähr in seiner dritten Woche nach der Entnahme und danach, und das darfst du einfach nie vergessen, ist es ganz wichtig, dass du nicht sofort drauf springst, sondern dass du langsam wieder anfängst zu belasten, dass du Post-Surgery-Physiotherapie machst und so dann dem Gewebe genug Impuls gibst, wieder das Gewebe zu werden, was es sein soll, weil der Knorpel braucht ja auch die Belastung. Also es ist erwiesen, dass sich auch die Zellen als einzelne Einheiten ganz anders verhalten, wenn sie trainiert und belastet werden. Und aber trotzdem zu einem Ausmaß, dass du einer zwar das Training gibst, was sie brauchen, aber nicht das ganze Scaffold wieder, also Scaffold-Biomaterial wieder zerquetscht. Das ist dann üblicherweise noch 6 Monate oder sowas, dass man sagt, dass es halt wirklich wieder hart ist. Es ist ja so, dieses Biomaterial, was du da reingibst, wird üblicherweise dann auch vom Körper selber nach der Zeit ersetzt und wird wieder wirklich komplett körpereigener Knorpel.
Doch so lang.
Ja, also dass du da wirklich wieder draufspringen kannst, doch so lang. Wobei, das ist gerade, das ist eben die Introduction von meinem Paper, so, wir brauchen da ein halbes Jahr, bis das wieder belastbar ist, können wir das nicht verkürzen. Und deswegen war mein Ansatz damals, dass ich halt als Biomaterial das Material genommen habe, was wir letzten Endes auch wieder haben wollen, nämlich Knorpel. Knorpel ist ähnlich der Plazenta nämlich auch was ganz oft weggeschmissen wird in der Klinik, auch menschlicher Knorpel. Und da habe ich halt diesen menschlichen Knorpel erhalten von den Unfallspitälern und habe ihn aufbereitet auf eine Art, dass er nicht mehr immunoreaktiv ist.
Heißt, dass er nicht abgeschossen wird?
Ganz genau, weil es ist ja doch ein Transplantat. Wir haben sicher alle schon mal gehört, dass es mit Transplantaten gar nicht so einfach ist und dass wir Menschen ja zum Glück ein funktionierendes Immunsystem haben, die das checkt, wenn da jetzt irgendwas eingeschummelt wird in unseren Körper, was nicht kennt. Und da muss man halt zum Beispiel jegliches Fremdzellmaterial einmal rausbringen, damit der Körper dann nicht sofort Alarm schlägt. Es gibt ganz, ganz wenige Orte und Fälle im Körper, wo das nicht passieren würde. Zum Beispiel das Immunoprivileg von einem ungeborenen Kind natürlich. Aber beim normalen Erwachsenen, wenn da jetzt plötzlich irgendwas eingeschummelt wird, ist das halt schon ein Alarmfall. Und dann haben wir die Zellen auf diesen menschlichen Knorpel wieder drauf da und implantiert.
Das heißt, bei dir geht es jetzt einmal primär um Zellen, hast alles, was nicht Knochen ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Der Knochen ist ein unglaublich lebendes Material. Das ist oft missverstanden, ich glaube, weil wird jeder von uns Knochen schon im Biologieunterricht gesehen hat, an diesem Skelett, das da vorne an der Stange hängt. Oder im Film oder sonst was. Und da ist dann Knochen immer dieses weiße, trockene, feste Material, das halt einfach nimmer lebt. Und dabei ist Knochen unglaublich dynamisch. Also da hast du zu jedem Zeit in deinem Körper Zellen, die den abbauen, niederreißen, wieder neu bauen, sich da durchfressen. Er ist ja unglaublich saftig, während er lebt. Also ich habe schon ganz oft Knorpelknochenbiopsien gemacht. dass ich da ist überhaupt nichts trocken und da ist überhaupt nichts starr in so einem Knochen. Und Knochen reagiert zum Beispiel auch ganz stark drauf, wenn er trainiert wird. Das heißt, du zum Beispiel Tennisspieler unglaublich starke Knochen haben. Oder ich habe einmal nach einer schweren Gesichtsoperation 6 Wochen lang nichts essen dürfen. Hey, das habe ich richtig gemerkt, wie mein Kiefer sich nach dieser Bewegung sehnt, dass da was kaut. Das hast du auch ganz stark bei Leuten mit Zahnproblemen, wenn die jetzt lang nichts kauen, dass dann in einer Kiefer ganz andere Arten von Problemen kriegt, weil auch ein Kiefer darauf angewiesen ist, dass es kaut. Also Knochen ist ein unglaublich lebender Bestandteil von unserem Körper.
Ich kann mich nur erinnern, dass in der Schule, wie ich gewesen bin, zum Thema Knochen das so war, dass du auf der Seite eben diese Knochenhaut gehabt hast oder so. Mhm. Und dann drinnen extrem viele Einlagerungen für rote Blutkörperchen waren.
Es ist generell total viel Blut und auch Zellsubstanz im Knochen drinnen. Ich meine, ganz besonders natürlich in die Röhrenknochen, wo man alle kennen, das Knochenmark. Das ist ja auch dieses super, nicht mehr Reservoir, dieses super Zellreservoir, das du dann nehmen kannst in der Mikrofrakturierung. Also wenn du da einen Knorpeldefekt hast, der unter einer gewissen Größenordnung sich bewegt, dass du da einfach diese kleinen Löcher reinmachst und dann kommen die Stammzellen, die ja total oft mit Embryonen und so weiter in Verbindung gebracht werden. Aber Stammzellen sind gar nicht nur in Embryonen drinnen, sondern jeder von uns hat in verschiedenen Geweben verteilt noch Stammzellen zur Verfügung. Und diese Stammzellen werden halt dann auf den Plan gerufen und können dann das machen, was sie sollen.
Okay, das ist das Wichtigste gesagt, und zwar Stammzellen hat ja jeder noch drinnen. Ja. Meine Wahrnehmung war, natürlich hat jeder Stammzelle, aber was ist es dann wirklich eine Stammzelle? Weil du kriegst ja sehr viel, gerade mit diversen Wundermedikamenten, also ich sage es deswegen Wundermedikamenten, weil vor 20 Jahren war die Medikation für gewisse Erkrankungen ganz anders wie jetzt. Ja. Oder heutzutage, weil jetzt kann man es ja sehr personalisiert schon machen, ging es zu früher. Und da wird immer oder sehr oft halt dann das Wort auch immer genommen mit, ja, das können wir machen wegen Stammzellen oder aufgrund der Stammzellen oder Ähnliches. Was ist bitte eine Stammzelle? Was kann sich da nicht medizinisch darunter vorstellen?
Das eine Merkmal von einer Stammzelle ist, dass sie die Fähigkeit hat, noch in verschiedene Richtungen zu differenzieren. Also es ist für mich immer unglaublich schwierig, meinen Beruf auf Englisch auszuüben, das ohne Anglizismen auszudrücken. Also grundsätzlich, du hast jetzt diese omnipotenten Stammzellen, die wirklich, wirklich nur ein Embryo hat, die sie aber relativ bald schon aufteilen in verschiedene Linien. Und dann in meinem Beruf ganz wichtig die Trennung zwischen hämatopoetischer Stammzelle und mesenchymale Stammzelle. Das ist eigentlich die Ebene, auf der ich dann arbeite. Also ich bin beruflich in der mesenchymalen Richtung tätig. Das ist eine Zelle, die in alle Richtungen gehen kann, von was in unserem Körper an Stützgewebe vorhanden ist. Also das ist halt quasi die Stammzelle, ich glaube, das kommt eher so von Stammvater sein oder Stammmutter sein. Das heißt, das ist die Mutterzelle für, wenn du einen Knochen brauchst, die Mutterzelle für, wenn du einen Knorpel brauchst, ein Fettgewebe brauchst. Und je nachdem, was du der dann für Signale gibst, was halt gerade im Körper falsch läuft, wird die halt ein Knochen oder ein Knorpel und so weiter. Und einfach nur diese Stammeseigenschaft, dass sie in verschiedene Rollen schlüpfen kann, was ja die später ausgelernten Zellen nicht mehr so leicht können, das definiert eine Stammzelle. Und die hämatopoetischen Zellen sind halt dann das andere. Das ist so ein bisschen alles, was, also kann man grob sagen, alles, was schwimmt. Die werden dann auch schwimmend kultiviert, während die mesenchymalen Zellen das ganz, ganz gern haben, wenn sie sich irgendwo festklammern können auf einer Zellkulturoberfläche.
Also das heißt, all-in-oder-in Organe im Endeffekt würden dann das in die zweite Kategorie fallen?
Hämatopoetisch? Ja. Nein, sie werden ja trotzdem aus Stützgewebe hergestellt. Hämatopoetisch ist, was in unserem Blut fließt, was in unserem Lymphe fließt und so weiter. Also das ist so ein bisschen das Fest versus Flüssig-Ding. Es ist natürlich keine so scharfe Trennung. Also alle meine Wissenschaftler, Kolleginnen, bitte steinigt es mir jetzt nicht. Aber um sich das grob vorstellen zu können, läuft es genauso.
Das heißt, dann werden die ganzen Medikamente eher aus der zweiten Kategorie oder vorwiegend aus der zweiten Kategorie gewonnen?
Drauf aus, was du für Medikamente meinst. Ich überlege gerade. Es ist natürlich gerade mit meinem Fall das Knorpelfach ein bisschen schwierig, da Medikamente hinzubringen, weil der Knorpel halt am allerweitesten weg ist von allem, was du über Medikamente erreichen kannst. Also das ist, und das ist ja auch Teil dessen, warum man sich so schlecht von selber regenerieren kann. Ein Knorpel ist inhärent avaskulär, er hat keine Innervierung, also keine Nerven drinnen, der sitzt da drinnen in seiner Gelenkskapsel und wird in Ruhe gelassen, großteils. Da muss dein Körper schon stark systemisch behandeln, dass da was zubekommt. Deswegen wird da auch gern eher der Weg gegangen, dass du Sachen in die Gelenkskapsel einspritzt und so weiter und den halt auf diese Art erreichst.
Wenn du sagst, es sind keine Nerven drinnen, dann dürfte ja dort auch kein Schmerz entstehen.
Knorpel tut es eh nicht weh, der Knochen tut es weh dann drunter, wenn er gerieben wird. Das ist ja etwas unglaublich Holpriges. Aber es stimmt so, also es gibt Studien von Routine-Arthroskopien bei Profisportlern, die sagen, dass total viele Sportler schon einen Knorpeldefekt haben, von dem sie noch nichts wissen. Und das ist das Tückische bei der ganzen Sache. Die haben das Ding schon ein paar Monate. Und erst, wenn das dann einmal so weit abgenutzt und abgenudelt ist, dass halt auch der Knochen beschädigt ist und dass das Ganze eine Entzündungsreaktion im Gelenk hat, dann tut es weh, dann merkt der Sportler, dass da eigentlich was behandelt gehört. Da hättest du eigentlich viel früher ansetzen können, wenn du den regelmäßig in dein Gelenk hineinschauen könntest, das zu behandeln, bevor es weh tut. Aber der Knorpel selber schreit nicht. Erst wenn dann nachher die Folgeschäden kommen.
Gehen wir nochmal ein bisschen zurück bei deinen Anfängen beim Igor. Was war das so standardmäßig? Kann man sich das so vorstellen wie, du hast jetzt einfach so diese kleine Plastik, diese Petrischalen und da hast du halt ein paar Dinger drinnen und dann lässt du es wachsen und sagst dann Hallo und so weiter? Oder war das ganz anders?
Fang schon mal damit an, dass wir nicht mit Petrischalen gearbeitet haben. Das ist eher was für die Mikrobiologie. Wir haben Zellkulturflaschen, die sind nämlich viel steriler, die haben einen Außeneingang, die kannst du auch ohne Antibiotika kultivieren, ohne dass du jetzt gleich alles Mögliche mit drinnen hast. Okay, wie fängt denn das an? Du kriegst die Biopsie rein vom Patienten, die ist natürlich so klein, wie es nur irgendwie geht, damit es dem Patienten nicht schadet. Die tust du dann verdauen mit Kollagenase, weil die Zellen, wenn du es kriegst in der Biopsie, sind die ja eingebacken in ihre Knorpelmatrix. Das wollte ich jetzt erst schon sagen, Knorpel schaut ja aus wie so ein Schweizer Käse. Du hast unglaublich starke Matrix, also das ist die Gesamtheit aller Moleküle, die Zellen in ihre Umgebung sekretieren. Und wie die kleinen Löcher in einem Schweizer Käse, sind halt ganz vereinzelt diese Knorpelzellen drinnen. Und damit du zu den Knorpelzellen kommst und die auch wieder wachsen können, musst du mal den ganzen Käse verdauen. Das tust du über Nacht und danach, am nächsten Morgen, schwimmen halt da drinnen die Zellen und die Zellen tust du in die Zellkulturflasche rein und die kommen in den Inkubator und werden dann einmal in Ruhe gelassen, damit sie sich einfach mal niedersetzen können, damit sie ein bisschen den Stress sich legen lassen können und dann beginnen sie sich zu teilen, weil das einfach einer Drang ist. Du machst es auch gern so, weil diese Zellen noch Bedürfnisse und so ein bisschen fast ein soziales Bedürfnis haben. In der ersten Passage nennt man das nach der Isolation, dass es ein bisschen näher zusammen, also ein bisschen dichter aussehen, damit sie sich gegenseitig auch spüren. Das kannst du dann in der nächsten Passage, also wenn du das einmal von einer Flasche in eine größere Flasche umtopfst, kannst du ja schon drüber trauen, dass du es vielleicht ein bisschen weiter auseinander siehst, damit sie dann mehr Impuls haben, sich zu teilen und wieder zueinander zu finden. Darfst du aber auch nicht überstrapazieren, weil wenn sie sich gar nicht mehr spüren, dann können sie einmal sagen, sie geben auf. Das ist eben das, du musst deine Zellen kennen. Das sind fast so ein bisschen wie, also alle Leute, die ich kenne, die mit Zellen arbeiten, haben so ein bisschen so eine Haustierbeziehung mit den ganzen, weil es halt lebende Organismus sind.
Aber da reden wir jetzt von Millimeter, die da auseinander sind, wann überhaupt, oder?
Nein, viel weniger. Du hast, gute Güte, ich habe in meiner ersten Passage schon tausende Zellen drinnen. Und das ist nur, wenn ich eben, wie in der klinischen Routine, wirklich ganz kleines Transplantat kriege. Ich in der Forschung habe gleich ab der ersten Passage Millionen Zellen, die halt dann auf Flaschen verschiedenster Größe aussehen. Also nein, wir reden da nicht von Millimeter. Sondern die sind sowieso immer im Mikrometerbereich unterwegs.
Hast du mit einem richtig guten Mikroskop?
Nein, gar nicht. Also ein richtig... Unser normales Zellkulturmikroskop, da reicht mir die 510er Objektiv normalerweise, dass ich einfach mehrere Zellen in ihrer Gesamtheit anschauen kann, als so kleine Punkte. Am Anfang sind die immer so rund und haben fast ein bisschen einen Heiligenschein drumherum. Und wenn sie sich dann niedersetzen, dann sie ihre Füßchen ausbreiten, schauen mehr so ein bisschen sternförmig aus. Und wenn sie dann vielleicht schon ein bisschen älter und ein bisschen gemächlicher sind, dann schauen sie eher aus wie so ein Spiegelei. Also du hast da das Zytoplasma rundherum und in der Mitte siehst du dann immer den Zellkern, der halt so wie der Eidotter da rausscheint. Wenn ich ein richtig gutes Mikroskop habe, da bin ich immer zu meiner Doktormutter ans Wiener AKH gefahren. Die hat dann alles das 100er-Objektiv, was du dann nur mehr mit dem Öl und so weiter nehmen kannst, wo du richtig in die Zelle reinziehst und so richtig schöne plastische Fotos machen kannst von einer einzigen Zelle. Oh, es ist so schön. Ich bin so gerne ans AKH gefahren für das. Da kann ich Stunden verbrauchen.
Ich habe dir doch einmal ein Fragstück gehabt vor langer Zeit wegen einem Zeiss-Mikroskop. Mhm. War das eher Anfänger oder war das fortgeschrittene Qualität?
Zeiss ist eine total übliche Marke bei uns in den Laboratorien.
Weil das haben sie mal jetzt eh nämlich gehabt zum Herzeigen und so weiter. Auch mit einem USB-Aufsatz für Kamera und so Geschichten. Mhm. War das was, was du sagst, okay, gut, das kann man auf alle Fälle verwenden, wenn man in die Richtung interessiert ist, Dinge anzuschauen?
Du, ich glaube, es gibt da...
Oder gibt es da günstigere Lösungen?
Zeiss hat die Produktpalette von bis natürlich, was du brauchst. Ich habe mit einem Zeiss-Mikroskop fast meine ganze Dissertation fotografiert. Das ist auf jeden Fall sehr solide. Ich würde jetzt nicht in die allergünstigsten Gefilde reingehen, weil du wirst ja auch, dass das Ganze sehr lange, sehr robust funktioniert. Weil das ist dann schon so, wenn du irgendwann einmal Gerät und Software wechseln musst, dann kannst du das eine, den einen Teil von einem Experiment nicht mehr mit dem anderen Teil von einem Experiment vergleichen und das haut da einen ganzen Versuch zusammen. Also wir sind im Labor immer sehr, sehr bestrebt danach, dass Sachen lange unverändert bleiben, weil dein Job es ja ist, Veränderungen zu dokumentieren. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ist die Veränderung jetzt von deinen Zellen oder ist die Veränderung von dem Gerät, das da jetzt anders ist.
Wie lange geht da so eine Veränderung, so ein Zyklus?
Oh Gott, das ist so verschieden. Es ist... Die Schönheit in der Wissenschaft ist ja oft auch die Freiheit, immer, das musst du mögen, gell? Aber für mich das Schöne ist, die Freiheit, selbst über deine Experimente nachzudenken und zu überlegen, was ist jetzt eigentlich meine Forschungsfrage und was muss ich machen, damit ich diese Forschungsfrage zuverlässig beantworten kann. Es können ganz kleine Fragen sein, die du vielleicht mit drei Spendern in ein paar Wochen beantwortet hast. Und dann habe ich aber auch, Paper geschrieben zur Photobiomodulation, also zur Veränderung von Zelleigenschaften durch Licht. Gott, das hat 1,5 Jahre oder sowas dauert, aber das war einfach, oft artet das dann ein bisschen so aus, weißt du, hast die erste Beobachtung gemacht und dann denkst du so, funktioniert das wirklich? Funktioniert das ein zweites Mal auch noch, wenn ich es wieder mache? Und funktioniert das mit jedem Spender? Und da habe ich halt dann diese und jene Lichtfarben nur dazu gemacht und es ist einfach immer größer geworden. Da war es eine Katastrophe gewesen, wenn zwischendurch das Mikroskop beigeht.
Du hast vorher erwähnt gehabt, mit Jurassic Park im Sinne von, so kann man Monster bauen oder was. Lustigerweise habe ich die Frage einmal gestellt gehabt, wie ich im Gymnasium gewesen bin, an die Biologielehrerin, wie wir so die Evolution vom Leben oder was ein bisschen durchgegangen sind. Im Sinne von, wäre es möglich? Und sie hat mich auch gesagt, na.
Also, das ist sehr unwissenschaftlich. Bei uns an der Tür hängt, gleich wenn es einer geht, der Zettel, wer wirklich Neues entdecken will, kann gar nicht verrückt genug sein. Und so solltest du immer denken. Also, mal grundsätzlich Nein sagen, ist es sehr unsportlich, würde ich mal sagen. Du müsstest dann Schritt, ich glaube, sie war einfach zeitpressiert oder sowas. Du hast das
schon
vorgestellt und sie hat sich gefreut oder sowas. Du müsstest in Wirklichkeit einmal einen Schritt zurücktreten und denken so, was müsste es denn brauchen, auch wenn es vielleicht eh unmöglich ist, aber was müsste denn alles eintreffen, damit es doch geht? Beim Jurassic Park. Es wird ja auch in den späteren Filmen thematisiert, dass du halt niemals das ganze Genom da rausholen können aus dem Moskito. Ist ja so, das ist ja hoch beschädigt, bitte, gell? Und das, da haben sie dann auch früher so ein bisschen die Gratwanderung gemacht alles. Wir haben ja mittlerweile herausgefunden, dass Dinosaurier schon ein bisschen anders ausgeschaut haben als die im ersten Jurassic Park, was die gerade mit Hautoberflächen beschaffen hat und so weiter. Und das finde ich aber, haben sie recht elegant gelöst, indem sie gesagt haben, so, hey, wir haben ja ständig Lücken im Genom mit anderen Sachen gefüllt. Und das beeinflusst natürlich auch alle Eigenschaften, die du da hast an so einem Dinosaurier. Deswegen habe ich es ja nie so ganz verstanden, wie sich Leute halt aufgeregt haben über diese Designer-Dinosaurier dann in den späteren Teilen und so weiter. Natürlich ist es total abgefahren. Wir müssen das aber auch in einem Kontext setzen, dass damals in den 90er Jahren der erste Jurassic Park-Roman und Film total abgefahren war und das halt einfach jetzt 15, 20 Jahre später passiert ist. Es war alles immer künstlich, was da im Jurassic Park gemacht wurde. Insofern ist es im Rahmen von künstlich jetzt mir keine Grenze zu setzen. Was mich einmal fasziniert hat an Jurassic Park, und das war schon der allererste, die Szene, wo der ITler, und bitte auch das Learning daraus, zahlt eine ITler immer gescheit, sonst machen sie irgendwas und gehen ihre eigenen Wege, wo der ITler da die Baby-Embryonen oder sowas klaut. Ob man jetzt fertige Embryone glauben würde oder sowas, oder vielleicht eher einen Schritt davor sei jetzt dahingestellt, aber diese Kryobank ausraubt. Und diese Kryobank ist einfach so lustig, weil ich habe halt im Laufe meiner Karriere auch ganz, ganz viele Zellen kryokonserviert. Und im Grundprinzip schaut es ja gar nicht so viel anders aus. Du hast da einen Stickstofftank, du hast da einen Kryoboy, heißt es von uns. Es ist ganz egal, irgendein Gefäß, wo Isopropanol drinnen ist, weil das Isopropanol stellt sicher, dass das Ganze nicht von 0 auf minus 200 oder sowas kühlt wird, sondern immer um 1 Grad pro Minute, damit es schonend gefriert. Und die schauen halt auch wirklich so ein bisschen aus wie diese Drehdinger da, die er ausgezogen hat im Jurassic Park Film. Und aber das für mich Lustigste war, jahrelang, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich mir Jurassic Park nach meinem Studium einmal ein paar Jahre lang nicht angeschaut. Und habe mich deswegen jahrelang immer gefühlt, jetzt, wenn ich die Zellen konserviert habe in diesem Kryoboy, wie die Szene im Jurassic Park. Ich habe da immer extra einzeln diese Tubes reingetan und habe mir gedacht, so, hahaha. Und dann habe ich den Film einmal wieder gesehen, wie ich schon voll in meinem PhD-Studium war und bin draufgekommen. Die Röhrchen, die der da verwendet, sind Sarstedt Screwcap Vials und die sind eine Sache nicht, die sind nicht cryosafe. Das habe ich auch auf die harte Tour gelernt. Wenn du die einfrierst, dann bröckelt da die Kappe, das Schwarze aus der Kappe ab und dann hast du das alles nicht erzählt, super, du kannst alles da nicht hauen. Und es ist einfach so ein witziger Fun-Fact, dass ich dem Ganzen immer nachgeeifert habe, nur um dann rauszufinden, dass der da alle Kulturen vernichtet haben mit den falschen Tubes. Ist ja total kleiner Laber-Fun-Fact und so weiter. Viel cooler finde ich, dass am Anfang die Wissenschaftler, und das ist mega realistisch, wie kriegt der John Hammond dazu, dass die Wissenschaftler bei einem mitarbeiten? Nicht durch Geld, sondern durch Research-Funding. Da gibt es die eine Szene, wo er bei einer bei der Ausgrabung in der Küche auftaucht und er sagt dann nicht, ich zahle 100.000 Euro oder sowas, sondern er sagt, ich finanziere ihre Ausgrabungen für weitere 3 Jahre oder sowas. Und auf das ist dann die große Party und das ist so eins zu eins eine Laborerfahrung. Es ist nichts eine größere Party, wie wenn du als Wissenschaftlerin rausfindest, hey, dein Projekt wird wieder weiterfinanziert. Weil das ist dein Baby. Das ist das, wo dann alle auf den Sekt gehen. Das ist so schön und doch so, also eben so realitätsnah von der Wissenschaftskultur aus.
Ich habe einen Funfact. Und zwar, es gibt ja die Szene im Ansa, weil das ist ja der Bub und die Tochter, verlieren sich ja dann irgendwo in dem Komplex. Und dann kommt sie zum Computer, weil irgendwie die Tiere aufsperren und so weiter. Und dann gibt es 2 Sachen dazu, nämlich Nummer 1, sie schaltet den Computer ein und er ist da und...
Grafische Oberfläche. Das ist ein Unix-System, damit kenne ich mich aus.
Genau. Der Witz an der Sache ist das, die Firma, die das entwickelt hat, war ja SCO. Die haben das wirklich ausgebracht für anscheinend nur eine Serie.
Ja.
Und das war die Marketing-Werbung. Also es war wirklich nur Werbung für das im Jurassic Park drinnen. Das war eine von den ersten echten 3D-Quiz, die sinnbefreit waren. Es hat es gegeben, es hat es keiner genutzt.
Ja, aber für so ein Film-Environment halt einfach total passend. Ja.
Und sie wollten im Prinzip mit dem nur verkaufen, dass es halt auch ein kleines Kind benutzen kann, weil Unix natürlich immer so ein großes Thema gehabt hat mit Kommandozeilen, kennen sie keine aus und das war's. Das ist ja auch das große Thema, warum Linux relativ lang für viele, viele Leute einfach kein Thema war. Heutzutage ist es mittlerweile kein Thema mehr.
Ja.
Einschalten, hochfahren, starten. Wie Windows, wie Mac und Fun Fact. Mac ist ja auch Unix. Ja, wissen viele nicht. Aber ja, Jurassic Park hat da sehr, sehr viele Dinge drinnen.
Du hast vorher mal Evolution erwähnt.
Genau.
Was mir da über einfällt, ist, gerade für mich als Zellkulturmensch, wo ich eben so viel mit den Zellen als die kleinsten lebenden Einheiten und so weiter arbeite, ist überhaupt, wie das Ganze war mit das Körper entstanden sind, dass mehrzellige Körper entstanden sind, überhaupt das Bewusstsein für uns selber als Einheit aus Billionen kleinerer Einheiten, das war damals so ein totaler Aha-Moment für mich, wie ich im Biologieunterricht die Vol Vocalis durchgenommen habe. Ich weiß nicht, ob die was sagen, das sind eine Gruppe von Algen und da kannst du halt, nachdem es die immer noch gibt, kannst du sehr schön nachsehen, wie so dieser Prozess war von der Einzelligkeit in die Mehrzelligkeit. Also gibt's die einzelnen Volvocales bis, keine Ahnung, Zusammenschlüsse aus Vielfachen von Zellen. Und dann am Ende steht die Volvox. Und die Volvox ist halt eine Hülle aus hunderten Zellen. Und was da so spannend war, die Volvox kriegt Kinder. Also die hat dann so kleine Auswüchse innerhalb dieses Zellballs, die dann heranwachsen als Mini-Zellbällchen in diesem großen Zellball. Und wenn die geboren werden, platzt die Mutterzelle und stirbt. Und das ist das erste Mal, wo ich verstanden habe, dass das Konzept Tod und das Konzept Mutter und Tochter nicht ein naturgegebenes ist, weil das hast du bei den Einzellern in dieser Form gar nicht gehabt. Das sind wir unserer Mehrzelligkeit geschuldet, dass wir Generationen haben und dass wir unweigerlich sterben. Weil natürlich, du kannst auch eine Einzelle töten. Das ist ein bisschen wie die Elfen. Du kannst eine Einzelle erdrücken, du kannst eine Einzelle eben über Antibiotikum oder sowas umbringen, du kannst es vergiften. Aber sie müsste keinen natürlichen Tod sterben. Sie weiß eigentlich, dass immer ein gewaltsamer Tod sterben wird. Weil das bei ihr halt so ist, du hast eine Zelle und wenn die Bedingungen passen, dann teilt sie die in 2 Tochterzellen. Da ist aber kein klarer Unterschied, welche davon ist jetzt die Mutter und welche ist die Tochter, sondern es werden einfach 2 neue Tochterzellen und die beginnen dann ein Leben von Neuem und sind in Wirklichkeit unsterblich. Und das hat mich damals so geflasht, das Konzept von Sterblichkeit, wo das eigentlich herkommt. Und damit werde ich ja auch ganz oft konfrontiert, weil wir haben immer bitte in unserem Institut, ich bin jetzt tätig beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie, das ist das Forschungszentrum in Kooperation mit der AVA. Da haben wir in diesem Zentrum, so Gott, um die 15 Gruppen und zwei davon beschäftigen sich mit dem Altern. Weil das halt ein Thema ist, das uns alle beschäftigt. Unfall kannst du haben oder kannst du nicht haben, altern wirst du einmal, das ist sicher.
Hoffentlich. Altert man.
Ja,
man
natürlich, genau. Wir wollen ja alle. Wir wollen ja alle lange leben. Und gleichzeitig aber sehen wir dem entgegen, dass wir dann irgendwann halt alt sind. Und alt heißt zumindest heutzutage meistens leider nicht gesund sein. Das heißt, wir beschäftigen uns halt ganz viel damit, was passiert, wenn eine Zelle alt wird. Und muss das denn alles so passieren? Oder könnte man vielleicht auch besser, gesünder, älter werden? Ich habe jetzt die letzten 4 Jahre auch gearbeitet an einem Projekt für Wundheilung im Alter. Das ist also ein bisschen eine Splittergruppe, also ein eigenes Institut, die Ludwig-Boltzmann-Forschungsgruppe für Alterung und Wundheilung. Und da ist uns ganz schnell klar geworden, dass die Versuche, die du da in den Lehrbüchern hast oder auch im Labor leicht nachstellen kannst, mit den zumal jungen, gesunden Zellen, halt nicht das widerspiegeln, was in einem Patienten passiert, weil der Körper vom Menschen hat, glaube ich, nicht vorhergesehen, dass er so lange leben wird. Das ist jetzt ja biologisch nicht gegeben, dass wir 80 Jahre alt werden. Wir sind dann nur dazu zusätzlich auch noch ein unglaublich vertikales Tier. Kaum eine Vene muss so die ganze Zeit nach oben das Blut pumpen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Körper nach 80 Jahren oder sowas einfach an den Verschleißerscheinungen kämpfen muss. Und dann diesbezüglich auch Grundprinzipien der Wundheilung, die du eigentlich glaubst, dass gegeben sind, einfach nicht mehr funktionieren. Und es ist total arg, dass du eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten ein eigenes Feld sich herauskristallisiert hat, das mit den chronischen Wunden, das vorher nicht gegeben hat, das vorher nicht wirklich behandelt worden ist, weil ältere Leute einfach nicht Studienobjekt waren. Da war es jetzt sowas, das ist ja nicht Österreich. Das ist halt so im Alter. Meine Oma hat auch die offenen Beine gehabt.
Naja, die offenen Beine, die schwarzen Zechernägel.
Ganz Zucker, genau, ja, richtig.
Sieht nichts mehr, hört nichts mehr, kann sich nichts mehr erinnern, ja. Lässt alles liegen und so weiter.
Genau, und das war sicher medizinisch auch lang unterrepräsentiert. Weil halt ältere Leute in der Forschung unterrepräsentiert waren.
Also es gibt ja den Spruch, dass man mit ungefähr Ende 20, Anfang 30 anfängt zum Degenerieren, sei es vom Körper oder auch vom Hirn her.
Nachdem da individuell so starke Unterschiede sind, kannst du halt natürlich nicht so den Knackpunkt sagen. Ich weiß schon aus meinen Zeiten bei Igor, ich habe da ganz oft Septumrhinoplastik, also Nasen-OP-Zellen bekommen. Und das ist ja irrsinniger Unterschied im Labor, wenn du jetzt den Knorpelzellen einer 16-Jährigen zuschaust versus den Knorpelzellen einer 40-Jährigen. Das ist einfach die Rasanz, mit denen die jungen Zellen da diese Zellkulturflasche füllen und einfach weiterwachsen, ist nicht zu vergleichen. Also das merkst du ganz, ganz deutlich, dass wenn da ein älterer Spender kommt, die einfach eine Zeit brauchen. Ab und zu wachsen sie auch gar nicht mehr an. Also das ist sehr wohl so, dass das die Teile unseres Körpers mit der Zeit halt einfach gemächlicher werden.
Wie kann man die dann motivieren, außer vom natürlichen Verfall?
Damit beschäftigt sich eben die Seneszenzforschung. Seneszente Zellen sind Zellen, die schon in einen Status übergegangen sind, wo sie sich nicht mehr teilen, wo sie so ein bisschen Störenfriede sind auch in ihrem Gewebe. Also die dann nicht nur, dass sie sich nicht mehr teilen, sie sitzen auch dort jetzt im Gewebe und stoßen Signale aus, die andere Zellen auch so ein bisschen angrandeln fast. Also die machen proinflammatorische Signale, also Entzündungssignale und so weiter. Ist aber ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt da ganze Forschungsfelder, die sich damit beschäftigt, wie kann man diese Zellen gezielt ausschalten oder wie kann man sie vielleicht einfach nur verstummen lassen. Das sind so die berühmten Senolytika. Wobei da jetzt in der Forschungswelt einfach weit noch nicht geklärt ist, was das dann für weitreichende systemische Auswirkungen hat. Weil Seneszenz halt nicht nur im Alter was ist, was vorkommt, sondern auch bei so Sachen wie Regeneration, Schwangerschaft und so weiter. Also unser Körper ist eine sehr gut programmierte Balance in sich selber und die Prozesse, die er macht, sind üblicherweise auch für was gut. Und du kannst nicht einen Prozess pauschal zur Gänze ausschalten und erwarten, dass es keine Nebenreaktionen hat. Es gibt ja in der Wissenschaft als Gänze oder auch in der Medizin das Sprichwort, was keine Nebenwirkung hat, hat keine Wirkung. Ist da genau dasselbe. Deswegen würde ich da ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Versprechen von, ob diese Senolytika jetzt die Zukunft sind oder nicht. Aber es ist aufgrund der Brisanz des Themas halt was sehr intensiv beforscht wird. Und wenn wir jetzt weg von den senescenten Zellen gehen, hin zu überhaupt Unsterblichkeit von Zellen. Ich habe ja mit unsterblichen Zellen schon sehr viel gearbeitet. Kannst du ja auch machen, hat aber dann auch wieder ganz andere Auswirkungen. Da ist jetzt das Feldkrebs, in das wir da reingehen würden, wenn du offen bist dafür.
Der Klassiker ist ja das, in der Science Fiction wird immer damit aus ethischer Sicht gehandhabt, dass man sagt, wenn jemand ewig lebt, oder in der Fantasy, ähnliches, wenn jemand ewig lebt, ist es jetzt so, dass man irgendwann mal einen Verdruss hat, weil man hat eh schon alles erlebt und man geht eh alles am Arsch, so nach dem Motto. Ein klassisches Beispiel für die unendliche Geschichte ist die uralte Morla zum Beispiel.
Ja.
Die sagt, was interessiert mich das, was da passiert, und wenn alles runtergeht, ist mir das auch wurscht, weil ist eh klar. Und wie hält sich das vom Körper dann, wenn du sagst, mit den
Zellen? Die unsterblichen Zellen. Also Zellen an sich haben jetzt keinen Verdruss, denen wird nicht fad und so weiter. Die, schon, ich meine, sie quasi, wenn sie nichts mehr hackeln in der Zellkultur, dann werden sie irgendwann dedifferenziert. Das stimmt schon, aber das ist ein sehr biologischer Vorgang. Auf Zellebene ist es eher das Problem, dass das gezielte und kontrollierte Sterben innerhalb unseres Körpers Teil von unserem Körper ist und extrem wichtig ist für unseren Körper. Und wenn eine Zelle unsterblich wird und nicht mehr aufhört, sich zu teilen, ist das die Definition von einem Krebs.
Das heißt eigentlich, wenn man einen Krebs hat,
hast du unsterbliche Zellen. Das ist,
müssen wir eigentlich froh sein, per der Definition, die wir ewig leben können.
Kennst du die Geschichte von der Henriette Lacks?
Nein.
Das ist war eine junge afroamerikanische Frau, ich glaube in den 60er. Logelt mich nicht auf das Jahr fest. Ganz ein großes Kapitel auch der Forschungsgeschichte und Wissenschaftsgeschichte, wie da damals umgegangen ist mit den Rechten von Patientinnen.
Moment, stopp. Lass mich raten. Ich vermute mal, dass es um die geht. Ihr Spende war irgendwie die Ursache oder die Basis für alle möglichen Sachen, die entwickelt worden sind auf lange Zeit.
Ich glaube, du hast die Geschichte schon mal ungefähr gehört und kennst das nicht. Ja, genau. Also die Henriette Lacks ist ins Krankenhaus gekommen mit einem Tumor und der Arzt hat eine Biopsie entnommen, ohne dass sie ihr das jetzt irgendwie bewusst war, hat die Zellen kultiviert, ohne dass ihr das irgendwie bewusst war, und hat festgestellt, dass das zum allerersten Mal in seiner Geschichte Zellen waren, die einfach nicht aufgehört haben zum Wachsen. Die waren total leicht zu kultivieren. Die sind immer jede Passage, also quasi jedes Umtopfen, immer wie neu rausgekommen. Die haben also diese Ermüdungserscheinungen nicht gehabt, die meine Knorpelzellen von einem gesunden Knorpel haben. Die Frau ist dann auch relativ bald noch im Krankenhausaufenthalt gestorben an ihrem Krebs. Ihre Zellen nicht. Ihre Zellen sind dann auch wild geteilt worden unter den Wissenschaftlern damals. Und jetzt bewusst Wissenschaftlern, weil damals waren es vielleicht, also wirklich vorwiegend Männer, sind umeinander geschickt worden mit der Post, haben sie überall verbreitet und haben einfach unglaublich viel geleistet für was wir an medizinischen Fortschritten haben, weil das waren Menschenzellen, das waren immer die gleichen Zellen. Das heißt, du hast Veränderungen dran testen können, ohne dass sie die Zellen verändert haben. Und sie sind halt mega leicht zu halten. Und das Ganze ist erst aufgeflogen. Und jetzt ist eben, wenn man über das bisherige hinwegsehen kann, wird spätestens jetzt dann kontroversiell. Diese Zellen haben auch alles quer kontaminiert, was so an sonstiger Zellkultur gegeben hat. Und man hat irgendwann Wege gesucht, die HeLa-Zellen, also Henriette Lacks HeLa-Zellen, von den restlichen Zellen zu trennen. Und da waren echt ein paar Wissenschaftler einfach so bold, mir fällt gerade kein geeignetes deutsches Wort, dass die Nachkommen von der Henriette Lacks kontaktiert haben mit, hey, können wir vielleicht ein paar Blutproben von euch haben, weil deine Mama kontaminiert da jetzt gerade meine Zellkultur. Und da haben die Nachkommen von der Henriette Lacks erfahren, dass ihre Mutter ein globales Phänomen ist, dass ihre Mutter auch auf allen Erdteilen dieser Welt vorhanden ist und dass halt die Gesamtmasse des Körpers der Henriette Lacks, der jetzt noch lebt, ihre Körpermasse bei weitem übersteigt.
Sie ist de facto unsterblich, ja.
Ihre Körperzellen sind unsterblich, genau. Wir müssen jetzt natürlich darüber nachdenken, was uns als Mensch ausmacht und ob das wirklich nur die Körperzellen sind. Aber ja, sie lebt immer noch. Ich habe es auch schon in der Hand gehabt.
Spannendes Thema. Also ethisch gesehen sehr kontrovers natürlich. Juristisch gesehen das große Thema mit, sie wurde nicht informiert.
Sie hat nicht einverstanden, also sie wurde nicht informiert, sie hat es nicht verstehen können, weil mittlerweile du darfst die Leute ja nicht nur informieren, sondern du musst auch sicherstellen, dass sie verstehen, was mit ihrem Teil ihres Körpers passiert. Und es ist wie wild geteilt worden. Also da ist halt damals nur alles anders gelaufen.
Ich habe jetzt vor kurzem ja mit den Lobbusters einen Auftritt gehabt in Linz. Und in Linz haben wir das Thema gehabt mit der Medizin. Und da haben wir auch das Thema gehabt im Sinne von, es gibt große Unterschiede, wie man mit das umgeht. Also sprich Organspende und so weiter ist in Österreich juristisch ein großes Thema. Hingegen Blutspende nicht so wirklich, Samenspende auch nicht wirklich, Eizelle wiederum sehr stark. Aber punkto Tumor haben wir, glaube ich, nicht so wirklich drüber geredet. Weil technisch gesehen ist ja nichts anderes wie Mutterkuchen in Wahrheit. Oder?
Nein, Plazenta. Ja. Plazenta ist kein Tumor.
Nein, aber vom Ding her, es ist ja eher ein Ding, das schneidest du aus, hast dann und das war's. Also sprich, organischer Abfall.
Ja, das könntest du auch über all meine Knorpelproben sagen, die ich für meine Dissertation bekommen habe. Ich habe ja immer, wenn jemand in Linz oder Umgebung eine künstliche Hüfte gekriegt hat, also ein Femurkopf, der obere Teil vom Oberschenkel ist abgenommen worden, durch was künstlich ersetzt worden, und das Ende vom Oberschenkelknochen, das normalerweise in die Tonne gekippt wird, habe dann ich bekommen.
Und die haben separat dafür einwilligen müssen, dass das...
Genau, passiert. Und auch okay. Da, weil ich mir, das ist fast ein Datenschutzthema, weil sobald ich einen Teil von denen habe, konnte ich deren Genom analysieren, kann schauen, was die alle für Krankheiten haben. Ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich war an der Extrazellularmatrix interessiert. Das heißt, das alles andere war eh wurscht. Aber ich könnte. Das heißt, sie müssen wissen, was sie da von sich hergeben. Sie müssen auch mir vertrauen, dass ich das jetzt nicht wild meinen Kollegen schicke und so weiter, weitergebe und so weiter. Ja, also nicht nur informiert, sondern auch verstanden haben, was das für Auswirkungen hat. Und das habe ich von jedem Patienten braucht.
Bevor ich da nochmal zurückkomme, ich habe vor kurzem ein Thema gehabt mit Patientenverfügung und das war für mich mittlerweile überraschend, was das für Auflagen sind, auch mitunter mit dem Arzt reden, dass sowohl für den Patienten auch für den Arzt klar ist, wie den der Patient lebenserhaltende Maßnahmen haben möchte oder nicht, ja, wie damit umgegangen wird. Also da war das erste Mal für mich das, wo ich wirklich schwarz auf weiß gehabt habe, ich brauche das, damit die Ärzteschaft sicherstellen kann, dass der Patient das verstanden hat und dass es das auch wirklich in seinem Wollen ist.
Ja.
Aber ist da nicht eher die Aufklärung mit den Nebenwirkungen das Thema und nicht das, was passiert?
Nein, in meinem Fall nicht, weil in meinem Fall geht es darum, ob ein Material in die Tonne gekippt wird oder nicht. Das Material wird sowieso abgenommen. Ja. Also, und die restliche OP geht mir nichts an, die wird eh passieren. Das ist einfach ein Unfall, den der Mensch gehabt hat, den er eh nicht wollte, und jetzt nimmst du halt das ab. Das heißt, bei meiner Einwilligung geht es wirklich nur mehr um das Hergeben des Ganzen, um die Entscheidung Tonne und somit Vernichtung und Sicherstellung deiner Daten versus Rausgebung deiner Daten.
Jetzt machen wir es anders. Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt für mich. Wann du jetzt egal, also gehen wir davon aus, dass ein Knochen, Knorpel oder irgendwas anderes, kannst du dann im Prinzip den akuten Gesundheitszustand von der Person bis zu einem gewissen Grad feststellen?
Ja.
Auch am Knorpel?
Gewisse Sachen auch am Knorpel, zumal da ja dann auch ein bisschen Flüssigkeit von anderen mit drin ist. Also ich kriege ja nicht nur den Knorpel, sondern ich kriege wirklich das gesamte Ende von diesem roheren Knochen. Da ist innen ein Knochenmark drinnen, da geht ein Blut raus und so weiter. Also ich habe, da ist vorne nur die Sehne, hängt so ein bisschen wie eine Zunge da vorne raus. Da ist ganz viel mehr dran als nur der Knorpel. Und ja, konnte die. Wenn ich denn das Interesse dran hätte.
Ja, ist eh klar. Ja, das ist ein massives Datenschutzthema. In vielerlei Hinsicht, ja.
Genau, deswegen ist es auch, es hat ja, nachdem es mit der Henriette Lacks und ganz viele andere Sachen passiert sind, auch einige große Konferenzen und Konsensuspapiere gegeben. Und die besagen unter anderem, dass zum Beispiel ich die Person nicht persönlich kennen darf, die mir da was spendet. Ich darf gar nicht wissen, wie die heißt. Ich kriege da echt nur ihr Geburtsjahr und das Geschlecht. Und das war's. Das ist alles, was ich als Wissenschaftlerin von der Person weiß.
Würde es nicht dann bei gewissen Sachen Themen vielleicht verfälschen können? Gehen wir davon aus, zum Beispiel, du kriegst jetzt von Person XY, du weißt, okay, das Ding ist weiblich, ist in den Mitzwanzigern und sie hätte zum Beispiel schwere chronische Leiden, irgendeine Immunerkrankung, gibt es ja eine Handvoll. Und das, was du ja dann entnommen bekommst, würdest du für Forschungszwecke benutzen.
Du meinst, und das wird dann quasi nicht
repräsentativ sein? Genau, dass da irgendwelche Themen geben könnte, die dann mitunter einfließen sind. Ich weiß zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche Medikamente nimmst, da kurzfristig, ist es ja nicht nur so, dass man beim Sport, auch beim Amateursport, bei gewissen Wettkämpfen schon disqualifiziert wird, sondern genauso auch, dass du ein klassisches Blutspenden ja aussetzen musst.
Ja, und genau für sowas gibt es Ausschlusskriterien. Also mit den und den und den Erkrankungen nee, darf ich den Knorpel schon gar nicht
nehmen. Okay.
Das entscheidet dann einfach das Spital und gibt mir schon nur die Sachen, die in den Inklusionskriterien mit drinnen sind. Absolut. Und es gibt dann auch Fälle, wo ich es nachher noch ausschließen muss, zum Beispiel, wenn ich den Knorpel bekomme und einfach schon makroskopisch sehe, der ist hochentzündet, diese Person hat schon ein Spätstadium an Osteoarthritis, den kann ich auch nicht mehr nehmen. Aber das sehe ich dann auch sofort und dann wird der jetzt so ausgeschlossen. Also ich für meine Dissertation habe nur intakten, gesunden Knorpel genommen.
Kommen wir zu den eher obskureren Sachen.
Axolotl!
Ja, genau. Im Zuge deiner Karriere sind dir dann schon irgendwelche Dinge untergekommen, wo du sagst, okay gut, früher hat man das in irgendwelche obskuren Zirkusse gesehen oder halt in irgendwelche Ausstellungen wie Salzburg, glaube ich, war das einmal, Haus der Natur. Oder eben Körperwelten. Also Dinge, wo man sagt, okay, das ist so weit aus der Norm, die statistisch gesehen so irrelevant sind, aber dennoch vorhanden sind.
Da kann man jetzt diskutieren drüber. Ich würde jetzt einmal grundlegend keinem Forschungsgebiet seine Daseinsberechtigung absprechen, weil wir wissen aus der Geschichte, dass schon so oft irgendwelche Nischenthemen dann am Schluss der Weg der Zukunft waren. Und wer bin ich jetzt zu urteilen, ob das irgendwie absurd ist oder nicht? Lustigerweise habe ich vor kurzem mit einem Freund darüber geredet, über den absurdesten Konferenzbeitrag, den ich jemals gesehen habe. Da war ich auf der Geweberegenerationskonferenz in Deutschland und da hat einer, der wohl nicht aus dem Fach war, ich glaube, das war Chemiker, Biochemiker oder sowas, allen Ernstes vorgestellt, seine doch schon sehr weit fortgeschrittene Arbeit dazu, Biomaterialien aus DNA zu konstruieren. Also der hat irgendwie einen Weg gefunden, die DNA räumlich anzuordnen. Und ich und mein Kollege sind da drinnen gesessen mit offenem Mund und haben gedacht, wie hat dem Menschen in seiner Karriere nie jemand sagen können, dass DNA hoch immunoreaktiv ist und du das niemals in einen anderen Körper einbringen kannst, weil der halt, der kriegt einen Anfall, der Körper. Das hat dann auch, glücklicherweise, das hat sich wahrscheinlich das ganze Publikum gedacht, weil es war die allererste Frage, die gekommen ist, nachdem der Talk vorbei war. Und ich glaube, er hat das zum ersten Mal gehört. Und das ist von mir aus, nehmen wir es jetzt einfach als Lehrbuchbeispiel, von als Wissenschaftler bist du ganz arg darauf angewiesen, frühzeitig mit Leuten außerhalb deiner Disziplin zu reden, damit genau das nicht passiert, weil immer jeder Arzt hätte diesem Herrn gesagt, dass da ein paar Probleme passieren werden. Ich weiß nicht, was er jetzt weitergemacht hat damit. Vielleicht gibt es irgendwo, vielleicht in einer Pharmazie oder sowas, einen Use Case, wo du das tatsächlich brauchst, Bauwerke aus DNA zu bauen. Aber in der Geweberegeneration war er definitiv falsch am Platz. Ansonsten, vieles wirkt vielleicht für Außenstehende abgespaced und ist es aber nicht. Das wird ja gute Güte letztens an. Lass mich mal überlegen, dass ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Letztens einen ganz tollen Talk erlebt auf der Termis Winter School. Das ist die Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society mit weltweit doch ein paar tausend Mitgliedern, wo ich mittlerweile in zwei Komitees drinnen bin. Und wir laden halt da immer noch Radstadt im schönen Salzburger Land zur Winter School. Und da haben wir einen Professor gehabt, der ganz spässige Sachen gemacht hat und präsentiert hat. Also, da ist um Mobilität von Spermien gegangen, als Vorbild zum Beispiel, wie sie Mikroroboter durch den Körper bewegen könnten. Und da hat er also wirklich die Beispiele. Zu unserer Zeit war es doch so, jede bisschen Seife angehauchte Serie hat auch Folgen gehabt, wo sie geschrumpft haben und durch den Körper gereist sind oder sowas.
Genau, so beginnend mit den 70er eigentlich.
Genau. Und das hat er dann aber auch irgendwie so als sein Vorbild genannt. Passt ja voll, so wie total viel technische Innovationen aufs, ob man es jetzt mag oder nicht, ganz egal, Star Trek zurückzuführen oder inspiriert davon sind, es hat auch diese Reise durch den Körper ganz viel angeregt. Das war super, dann haben sie auch, seine Frau war auch da und die hat präsentiert, zu Zellen in der Schwerelosigkeit zu halten, wie sie das machen kann und was du da vielleicht damit machen kannst, im Sinne von diese Zellen ganz gezielt räumlich anzuordnen, wie mit einem Puzzle und so weiter. Da gibt es ganz viel spässige Anwendungen, wo ich jetzt drin sitze und mir denke, schwerelose Zellen sind voll cool, aber was mache ich damit? Aber wer weiß, wie das in 10 Jahren nur mehr weitersehen wird.
Ist ein Thema mit der ISS und eventuell der zukünftigen Mondstation oder halt der Expedition zum Mars?
Ja, wobei man da sagen muss, dass die Zellen dort in einem Körperverband drinnen sind. Aber ja, immer Medizin in der Schwerelosigkeit oder in Low-Gravity-Settings ist auf jeden Fall ein Thema. Das habe ich aber auch damals 2014 schon zum ersten Mal, das war damals nur ein russischer Kosmonaut, der eingeladen worden ist als Headliner. Es gibt tatsächlich so die Superstars auf den Konferenzen. Auch bei der MedUni Wien und dort halt sein in Wirklichkeit Lebenswerk präsentiert hat, als Mediziner raufzufahren und halt dort zu schauen, was passiert mit einem Körper, wenn der nicht ständig mechanisch so trainiert wird, wie das eigentlich ein Körper braucht. Was ich da auch total schön gefunden habe, war eben, was er gemeint hat, das war, Großteil seiner Arbeit war während dem Kalten Krieg, aber dass es in der Wissenschaft irgendwie so eine Übereinkunft gibt vom gemeinsamen apolitischen Interesse, die Wissenschaft vorauszutreiben, ganz egal, auf was für einer Seite du stehst. Ja, also nur mal Zellen und Körper sind zwar grundlegend verschiedene Sachen und also das waren wirklich, auf der Winter School, das waren schwebende Zellen versus schwebende Körper, die halt ganz ihre eigenen Probleme haben werden.
Weil du es gerade gesagt hast, die Wissenschaft sieht sich entkoppelt von der Politik in erster Linie.
Ist sie natürlich nicht, weil wir sind alles Menschen, Punkt 1.
Abhängig von diversen sozialen Kontakten, abhängig von diversen sozialen Gefügen und so weiter, kein Thema nicht. Aber ich finde diesen Grundgedanken eigentlich sehr gut, weil auf der einen Seite ist es mitunter nicht nur das, was ein Star Trek ist,
ja.
Ist kein Thema nicht, sondern auch einfach aufgrund dessen, weil, wenn man sich ein paar Jahre zurück überlegt, so 2020,
du meinst, wo es plötzlich ein Politikum war, welche wissenschaftliche Studien du mit Gänsefüßchen, die man jetzt nicht hören kann, glaubst oder genau. Nicht? Ja, das sollte im Tunlichst nicht passieren. Was jetzt quasi wissenschaftliches Fakt ist oder wissenschaftliche Beobachtung, weil wir sind eh immer ganz, ganz vorsichtig, etwas Fakt zu nennen, gell? Weil das muss 100.000 Mal von verschiedenen Quellen belegt sein, damit das wirklich sicher ist. Aber wo plötzlich wissenschaftliche Beobachtungen in ein Politikum geworden sind, und man das glaubt oder nicht, das ist ein wobei da schneidet sich dann die Wissenschaft auch ein bisschen in ihr eigenes Fleisch, weil sie ist halt auch von Grund auf nicht für die Populistik geeignet. Also Wissenschaftler dann total ungern so Sachen sagen wie, das ist ganz sicher so. Und auch nicht gerne große Reden schwingen, weil du halt immer diese Grundunsicherheit hast, die jedes Wissen mit sich tragt.
Was ich damals so spannend gefunden habe, war das, dass ich das eigentlich gesehen habe, nicht nur sozialpolitisch gesehen, sondern generell auch in der Medizin, dass man sagt, okay, gut, wir haben jetzt ein Thema, das ist global, so richtig global, das betrifft eigentlich jede Person auf der ganzen Welt. Und statt dass man gemeinsam was macht, hat man wieder sein eigenes Süppchen. Gut, das ist ein soziales Thema. Aber dennoch grenzt man sich dann wieder ab und hin und her und bla bla.
Ein bisschen. Da muss ich jetzt zumindest was Positives das daran finden.
Das auch ist die Geschichte, die ich wahrgenommen habe.
Ein bisschen getrennt daran arbeiten und Süppchen kochen ist auch okay, solange ein Austausch stattfindet. Also, weil stell dir vor, die Menschheit hätte jetzt gebündelt nur an einem Ansatz gearbeitet, wie du jetzt suggerierst. Der muss dann auch funktionieren. Es ist ganz inhärent in der Wissenschaft, dass du 50 verschiedene Sachen probierst und eine davon sind dann der Weg to go. Deswegen ist es eh gut, wenn parallel zueinander verschiedene Gruppen an verschiedenen Ansätzen arbeiten, weil du das halt nicht voraussehen kannst. Problematisch wird es eben dann, wenn es nur mehr an wirtschaftlichen Interessen hängt, wenn es nur mehr an geopolitischen Interessen hängt und wenn dann Sachen nicht freigegeben werden. Das ist, was das widerspricht dem Grundgedanken der Wissenschaft. Offen über alles zu diskutieren und offen alle deine Daten darzulegen. Aber dass es mehrere Gruppen gibt, ist jetzt mal für mich selber eigentlich fast sogar eher was Positives.
Damit es ein bisschen Divergenz gibt.
Genau, damit verschiedene Ideen reinkommen. Es ist ja auch, ich bin ein Exot bei mir im Institut, insofern, als dass ich in Österreich geboren bin, studiert habe hier, mein Doktorat gemacht habe und jetzt auch seit 15 Jahren in diesem Gebiet arbeite. Ist auch ein bisschen meiner Familie geschuldet natürlich. Normalerweise gibt es so einen total regen geopolitischen Austausch von, wir haben alle möglichen Nationen bei uns im Institut. Wir sind 100 Mitarbeiterinnen, davon glaube ich 45% eben nicht Österreicherinnen. Unsere gemeinsame Sprache ist Englisch, weil es einfach extrem leicht ist, sich darauf einzustellen. Und du hast halt dann einen totalen Austausch von Methoden aus verschiedenen Unis, wo die Leute herkommen. Du tust dann selber auch wieder deine Methoden woanders hin exportieren. Ich bin damals nach Rotterdam gefahren, die ersten 3 Wochen von meinem PhD, einfach, dass ich dort im Labor die Tests lerne. Also das ist ganz grundintegraler Bestandteil unserer Arbeit, dass wir uns austauschen.
Gehen wir nochmal kurz zurück, wir sprechen ein bisschen miteinander. Du hast gesagt, du machst Zellenregeneration. Aber es gibt ja dann irgendwann einmal so die Menge, wo man sagt, okay gut, Zellen können dann nicht mehr regeneriert werden. Das hast du angedeutet im Sinne von, wenn einmal ein halber Meter Fleisch fällt, fällt auch ein halber Meter Fleisch oder Knochen. Inwieweit bist du in deiner täglichen Arbeit mitunter auch dem konfrontiert, dass diese Dinge dann gefüllt werden, ich meine, ich will es nicht Spachtelmaß sagen, aber halt 3D-Druck?
3D-Drucker haben wir schon seit Jahren am Institut, wird ganz viel eingesetzt. Diese Biomaterialien, die ich am Anfang gesagt habe, die halt irgendwie durch Elektrospinning von Fasern entstehen, kann man ja genauso gut 3D-drucken. Da haben wir mehrere Projekte rennen. Das war so also ein bisschen der letzte große Trend in der Wissenschaftsförderung, dass 3D-Druck ganz, ganz stark gefördert worden ist. Und da gibt's von bis Techniken, je nachdem, wie fein du das brauchst. Also diese Filamentdrucker waren schon ganz lange ein Ding halt beim Groben. Versus die Technische Universität, mit denen wir auch viel machen, ist halt eher zu Zwei-Photon-Druck übergegangen, wo du halt auf Nanometer-Ebene entscheiden kannst, was du druckst. Also die haben jetzt gerade diese Buckyballs, nennen sie es. Das sind so wie kleine körbige Fußbällchen, die du halt dann auch modular anordnen kannst zu größeren Gebilden. Die sind alle aus dem 3D-Drucker. Der Vorteil vom 3D-Druck ist, dass du halt dieses strukturgebende Element des Biomaterials, das ja dann eh gefüllt wird mit patienteneigenen Zellen, relativ einfach ausmessen kannst, in der Software eingeben, dann die Dimensionen sagen kannst, die du gedruckt haben willst, und dann hast du halt wirklich Puzzleteil, das passt. Also das widerspricht sich, finde ich, überhaupt nicht.
Also das geht schon sehr Hand in Hand.
Ja. Und es gibt, also und das ist jetzt einmal nur der nicht belebte 3D-Druck. Ich habe Bekannte auf der, wie wir sagen, Kooperationspartner auf der TU, die machen 3D-Druck mit Zellen mit drinnen. Also wo du quasi schon das Gel mit lebendem Material gefüllt hast und dann sozusagen wirklich dieses Organ, ich meine, es ist bitte ein Prototyp, also es ist nicht der fertige Organ, aber trotzdem das Ganze schon fix fertig druckst. Da sind wir jetzt dann fast schon im Science-Fiction-Bereich.
Jetzt sprichst du wirklich interessant. Also das inklusive dem, was du gerade angesprochen hast, du kennst ja Lisa, der helle Wahnsinn.
Ja, ja.
Lustigerweise taucht das immer wieder bei mir bei den YouTube-Videos jetzt auf, nämlich im Zusammenhang 80er-Shows versus jetzt, beziehungsweise wie die Technologie war, welche Rechner benutzt worden sind, wie denn die 3D-Modelle benutzt worden sind und so weiter. Aber der Witz an der Sache ist ja das, wenn wir es in die Science-Fiction weitergleiten, Klonen von Personen können wir theoretisch jetzt schon durch die Zellteilung bis zu einem gewissen Grad, aber was nicht ethisch korrekt ist. Den Schuh ziehen wir es jetzt nicht an, aber wir können uns ja theoretisch dann irgendwann einmal, früher hat man gesagt, in der Science-Fiction, man hat irgendwelche Inkubatoren und dann kommen halt kleine Aliens raus oder halt Kopien von Menschen, die man halt reinschmeißt, nach dem Motto. Mit einem 3D-Druck wird es ja sogar schneller und effizienter, dann können wir genau was, wo was ist und theoretisch ja schon ausgewachsene Personen nehmen kann. Wir sind sehr stark in der Science-Fiction, ist angemerkt. Ja. Aber dennoch haben wir ja die grundlegenden Technologien haben wir jetzt schon dazu verstanden und im Einsatz. Mhm. Sei es jetzt daheim im Privaten mit dem Plastikdruck, in der Industrie mit dem Metall, beziehungsweise was haben wir letztens, Häuser werden schon gedruckt unter anderem. Mhm. Bei dir ist mit den Zellen und so weiter. Also das Feld ist relativ groß. Was sind für die Themen, wo du sagst, okay, wenn du es in den nächsten 10, 20, 50 Jahren hinschaust, die vielleicht relevant sein könnten, wo eventuell Schwerpunkte sich hinentwickeln werden würden, die wir als Rollenspieler oder Science-Fiction-Begeisterte eh schon kennen?
Also ich würde jetzt einmal in meinem Bereich bleiben, wo ich mich auskenne und nicht zu weit in andere Gefilde der Medizin gehen. Wenn es jetzt um den Ersatz von Körperteilen geht, denke, dass wir einfach immer größer werden können. Das ist ja auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen. Wir sind da im Millimeterbereich unterwegs. Wir können jetzt doch schon gerade über gewisse Xenografts und so weiter mehrere Zentimeter Gefäß ersetzen und so weiter. Was ist und was ich immer wieder unterstreiche, ist, es ist etwas anders, ob ein Material im Labor gewachsen ist versus ob es im Zuge des natürlichen Heranwachsens und Alterns innerhalb einer Person gewachsen ist. Also die Idee, dass man irgendwie einen ganzen Arm druckt, ist halt wirklich nur sehr utopisch, weil ein lebender Organismus extrem komplex ist. Und auch dieser Arm entwickelt sich einfach komplett anders. Wenn da eine Lunge, ein Herz, eine Gesamtheit von Mensch dranhängt an dem Stumpf, versus wenn ich da jetzt einfach nur die Gewebe auf eine andere lagere, so wie es sind. Und wenn wir jetzt nur einen Schritt näher in die Gegenwart treten, auch dieses Mischen und Überlagern von verschiedenen Geweben ist ja gar nicht so einfach. Der Hauptknackpunkt aktuell ist immer nur, dass das mit der mit der Revaskularisierung oder einfach mit der Vaskularisierung ist ein enormer Knackpunkt. Da tue ich immer natürlich extrem leicht mit meinem Knorpel. Mein Knorpel ist immer Schweizer Käse und immer total homogen. Alle anderen Gewebe in unserem Körper sind abhängig davon, dass sie eine Vaskulärstruktur, also eine Blutgefäßstruktur in sich haben. Und die ist halt enorm fein verästelt und komplex. Also quasi, das geht bis auf, keine Ahnung, 200 Mikrometer, sagen wir jetzt einmal, tief ins Gewebe, dass sich das selbst aufrechterhalten kann. Und innerhalb von diesen oder nach diesen 200 Mikrometern brauchst du so einen mini kleinen Gefäßast, der das Ganze versorgt. Und dann natürlich auch auf der venösen Seite, der das alles abtransportiert, was da halt nicht gewünscht wird im Gewebe. Und das wird aktuell auf verschiedenste Methoden versucht zu erreichen. Ich meine, wir wissen alle, wo es hapert und wir sind auch genau an diesem Problem dran. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, eben natürlich, dass du jetzt Vaskulärstrukturen versuchst zu drucken und gleich von vornherein da reinbaust, über auch Strukturen, die sacrificed, also geopfert werden. Das heißt, du machst da quasi zum Beispiel so ein Biomaterial und baust in das ein Material ein, das du auf die eine oder andere Art leicht rauslösen kannst, zum Beispiel enzymatisch, und hast dann darüber dieses verästelte Netzwerk. Das ist, würde ich sagen, aktuell der Punkt, an dem es hapert, das Ganze eben nicht nur ein Teppich von Fleisch sein zu lassen, sondern ein Teppich von Fleisch, der länger als 5 Minuten lebt, weil er halt versorgt wird und umsorgt wird von einem funktionierenden Gefäßapparat. Es gibt ja immer so diese Hot Topics in der Medizin. Und ich bin jetzt schon lange nicht dabei, dass ich mehrere davon erlebt habe. Ganz lang waren einmal diese Organ-on-a-Chip-Sachen, der Hot Shit, wo es darum geht, du simulierst deinen ganzen Organismus auf wenigen Millimetern. Hat durchaus in der Pharmakologie seine Anwendungen, ist ja sehr wirkungsvoll, um jetzt Tierversuche zu ersetzen und so weiter, wird halt einfach, und das mal schnell draufkommen, einen ganzen Organismus niemals ganz nachbauen können, weil du dann, ja, Faktoren der Gravitation und Entfernung voneinander und alles Mögliche hast, die das Ganze nicht nachbilden kann. Dann 3D-Druck, total hot. Und was jetzt so ein bisschen alles umfasst, sind die extrazellulären Vesikel, die EVs, wie man so schön nennt. Das ist so ein bisschen der Nachfolger der Zelltherapie. Also das ist ja lang probiert worden, quasi Stammzellen in alle möglichen Körperregionen einzuschleusen, um dort positive Effekte hervorzurufen. Da sind wir fast so, glaube ich, ein bisschen im BioWare-Gefilde bei dem Ganzen. Also um etwas besser zu machen, als es ist, um, keine Ahnung, etwas weniger entzünden zu machen, vielleicht auch etwas zu verjüngen, natürlich das ist jetzt voll nicht mein Fach, aber was ich so mitgekriegt habe, ist das in der plastischen Medizin durchaus auch ein sehr starkes Thema gewesen, als irgendwie Stammzellenverjüngung und so weiter zu machen. Stammzellen sind halt, wie ganz oft schon versucht habe darzulegen, eine eigene lebende Einheit mit einem eigenen Kopf, die dann vielleicht da in das Gewebe eingeführt werden und irgendwas machen oder gar nichts machen, weil sofort sterben. Und die extrazellulären Vesikel sind dementsprechend die Nachfolge von dem Ganzen. Da tust du nämlich nicht die Zellen selber einfügen, sondern die Sprechblasen von den Zellen. Also jede Zelle tut über ihre Oberfläche so kleine Bläschen absondern. Das ist dann so wie eine Flaschenpost. Die wandern auch ständig durch den Körper und denen kann man zum Beispiel auch Diagnosen machen. Oder du schummelst und schreibst als Mensch selber so eine Flaschenpost und tust das quasi in ein Vesikel verpacken und nimmst das halt dann her, um gewisse Veränderungen im Körper hervorzurufen. Finde eine extrem elegante Variante, die in eine Achteile von einer Stammzelltherapie zu umgehen.
Hast du es ein Immunsuppressivum, wirkt eigentlich dann auch so?
Es gibt verschiedene Arten von Immunsuppressiva, aber es gibt zum Beispiel auf jeden Fall, die mesenchymalen Stammzellen sind immunmodulatorisch. Und man hat jetzt schon oft nachgewiesen, dass wenn du... Teil von meiner Dissertation. Co-Kultur. Gehen wir schon einen Schritt zurück. Ich habe gemacht eine Co-Kultur aus Stammzellen, mesenchymale Stammzellen und Knorpelzellen, weil halt Knorpelzellen oft nur in geringerer Zahl vorhanden sind. Und unsere Hypothese war eigentlich, dass die Knorpelzellen so die Lehrer sind und den Stammzellen dann beibringen, gute Knorpel zu sein. Und dann hat man aber in einigen Studien nachgewiesen, dass das besser ist, wenn du eine Co-Kultur hast. Aber, und das Lustige war, nicht weil die Stammzellen da waren, weil die Stammzellen sind ziemlich schnell dann weg gewesen und quasi das, was nachher den Knorpel gebaut hat, waren eigentlich die ursprünglichen Knorpelzelllehrer. Und der positive Effekt von den Stammzellen war aber, dass die quasi immunmodulatorisch beruhigend sich ausgewirkt haben auf die restlichen Zellen. Also die haben eigentlich eher so die Botschaften damit reingebracht und lustig eigentlich, dass das Teacher-Student-Verhältnis war ganz anders. Grundsätzlich, jede Zelle hat so ein bisschen eine Message. Das ist, was wir bei der Seneszenzforschung machen, ist ja so ein bisschen Message-Control. Natürlich nur in gewünschten Bahnen, weil du nie weißt, was du damit vielleicht noch beeinflussen könntest.
Das heißt, im Prinzip ist es so, dass in der Grundlagenforschungssatz, was eigentlich alles für Informationen übertragen werden können. Sprich, also eigentlich einmal den Wortschatz kennenlernen
der Zelle. Ja, du kannst über diese Informationen ja auch die Signale geben, wobei das tatsächlich auch schon gemacht wird auf chemischer Ebene. Du Stammzelle wirst jetzt Knorpel, du Stammzelle wirst jetzt Knochen und so weiter. Das sind Sprechblasen, die wir schon kennen und die man dann deswegen auch sagen kann. Also zum Beispiel, um eine mesenchymale Stammzelle zu Knorpel werden zu lassen, brauchst du zwei Substanzen, das sind TGF-Beta und BMP6. Und das ist das molekulare Signal, um dann im Zellkern hervorzurufen, das wird gebraucht, dass das Knorpel wird. Also das ist ja oft einfach eine Kommunikation zum Zellkern hin, weil der Zellkern, wissen wir alle, ist einfach nur ein großer Informationshub, aus dem Sachen auch, abgeschrieben werden, in das aber auch Commands reinkommen die ganze Zeit. Also ein ganzes Fachgebiet unseres Instituts oder generell und der medizinischen Forschung beschäftigt sich alleine nur mit den Pathways und den Abschreibungen und Pfaden innerhalb von einer Zelle. Das haben wir noch gar nicht draußen. Das ist unglaublich komplex und ich blick da nicht alles durch. Also die richtige Molekularbiologie mit all ihren sich wechselwirkenden Pfaden ist ein Megafach.
Das heißt, eigentlich sind es Programmierer.
Ja, sicher. Du nennst das ja auch, oh Gott, ich habe die Reprogrammierung von Stammzellen noch gar nicht erwähnt, gell?
Nein.
Das war vor kurzem, was heißt vor kurzem? Vor einigen Jahren.
Vor kurzem so bist du noch gar nicht.
Ja, die Sphären, die wir jetzt denken, ja. Wenn wir nicht diskutieren. Die Nachricht, die induzierte Pluripotenz, also eben, wie habe ich schon gesagt, die Körperzellen, die ausgelernt sind, die haben eher eine Profession und von der gehen sie üblicherweise nicht mehr weg und vor allem sie können nicht mehr zurückgehen. Sie können nicht wieder Stammzelle werden. Offenbar, das ist eben das wieder unmöglich, gibt es nicht, gell? Weil eben Wissenschaftler einen Weg gefunden haben, wie das doch geht. Und das geht einfach nur über vier Regularien im Zellzyklus, bei denen du eingreifen kannst, denen du mitgeben kannst. Und dann wird aus dieser somatischen Zelle, also aus dieser voll ausgelernten Körperzelle, wieder eine Stammzelle. Das nennt man Reprogrammieren. Du kannst quasi eine Körperzelle reprogrammieren, wieder eine Stammzelle zu sein. Hat aber, Überraschung, wenn du in den Zellzyklus eingreifst, das ist die Nebenwirkung, dass total viele von diesen reprogrammierten Zellen halt hochkarzinogen sind.
Hast
oder
Krebs.
Selbst Krebs werden, genau. Also das ist, wenn du da in den Code eingreifst von einer Zelle, ist das sehr sensible Sache und wenn nur ein bisschen was schief läuft, hast du halt gleich was du nicht wolltest.
Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn man sich die Fliege anschaut, dass man dann plötzlich ein Monster da steht, sondern einfach nur im Prinzip in erster Linie mit Krebs. Weil man nicht verstanden hat, wie man das.
Genau. Das ist ja oft, über Krebs zu reden aus biologischer Sicht, ist ja total schwierig, weil Krebs ja eigentlich ein Symptom ist von ganz verschiedenen Programmiercodelines. Also es gibt total viele Punkte im Zellzyklus, wo etwas schief laufen kann, damit diese Zelle dann Krebs wird, medizinisch gesehen. Da hast du sicher mal gehört, die Grasmutation und so weiter. Und dann dem allen gemeinseihend ist Krebs. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn du sagst, die Heilung gegen Krebs, weil die Heilung gegen Krebs kannst du deswegen nicht finden, weil es nicht den einen Krebs gibt, sondern
Krebs. Viele.
Genau. Eigentlich das eben das Nichtsterben einer Zelle, die eigentlich sterben sollte, biologisch gesehen.
Ja, das heißt, aber grundsätzlich ist es ja so, dass egal welche Art von Krebs du hast, oder von der Krebs und Tumor ist ja de facto schon dasselbe, oder?
Krebs ist die Krankheit, du kannst ja auch zum Beispiel einen Krebs haben in einzelnen Blutzellen und so weiter, dann ist das nun kein Tumor, der Tumor ist das, was da gewachsen ist aus einer Summe von Krebszellen. Aber ja, für uns jetzt ist das immer das Gleiche.
Aber interessante Frage dann, man, unabhängig davon, dass sie schief ist bis zum Gehtnimmer, aber Blutkrebs ist ja dann de facto ja nie eine Möglichkeit, dass ein Tumor wird, weil sonst wird es ja so wachsen, dass die
Du weißt ja, dass es Metastasierungen und so weiter dann auch noch gibt. Das Gemeine an einem Tumor ist, dass der ja nicht bleibt, sonst könntest du ihn ja so leicht wegschneiden. Das gibt ja ganz viel, das sind die gutartigen Tumoren dann zum Beispiel. Wucherungen am Körper gibt es ja ständig. Sind dann vielleicht ein bisschen unschön, aber du schneidest das weg und gut ist. Das Gemeine an einem Krebs ist, dass der nicht aufhört. Und oft stirbst du ja dann nicht an Krebs selber, sondern du stirbst an den Metastasen, die du nicht mehr kontrollieren kannst.
Ja, aber das heißt auch bei Blutkrebs. Metastasiert es dann in allen möglichen anderen
Organen? In meine Hämatopoe. Also, Disclaimer: meine Heimat ist mesenchymal und nicht hämatopoetisch, aber du hast das doch ganz oft dann auch, die bleiben dann wo hängen, zum Beispiel in den Lymphknoten und so weiter.
Ah, okay, okay.
Also, nichts in unserem Körper ist isoliert von dem, wo es lebt drinnen.
Nein, doch aufgrund dessen, weil es ja im Prinzip im Blut ist und man anders schwimmt, dass das halt ein bisschen anderes Verhaltenswesen hat, als wie den, was man heute öfters hört. Dickdarm, Dünndarm, Speiseröhren, Gebärmutter, wobei das ist eine Infektion oder aufgrund von einer Infektion oder was, ist ja Unterbüsch eher.
Du meinst jetzt der Gebärmutterhalskrebs, der eben quasi als Folge von einer Virusinfektion
ist. Ja, genau.
Krebserzeugende Viren sind einfach ein Ding dadurch, dass Viren ja so ein bisschen ein Fringe-Case sind, von was Leben ist oder nicht. Und der Virus ja immer einen Wirt braucht, dessen Genom er sich zunutze macht. Und dadurch halt dann die Chance steigt, dass du davon Krebs kriegst, weil irgendwas in dein Genom eingreift. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das an der Gebärmutter ist oder nicht.
Okay, okay, okay.
Aber ja, das ist einfach eine gut bekannte. Mhm. Ja, genau, ja. Das stimmt ja auch.
Aber wie gesagt, das sind halt alles so Dinge, wo ich sage, okay, das ist eher für mich fester im Organismus und nicht im Blutzyklus.
Du, deswegen. Unkontrolliertes Wachstum in einem Organismus, wo wir da so und so viel Platz haben, ist per se immer schlecht. Ganz egal, ob das jetzt sich bewegende Zellen sind oder nicht.
Und gutartig heißt dann im Endeffekt nur das, dass er halt nicht so viel wächst oder nichts schädigt? Oder?
Genau, dass du schneidest ihn weg und dann gut ist. Tumor ist ja einfach nur das Gewächs an sich. Ich glaube, das ist bei uns einfach, du musst aufpassen, sprachgebrauchlich verbinden wir das Wort Tumor mit Krebs, obwohl das nicht das Gleiche ist. Aber für uns relevant ist da. Genauso wie Trauma sprachgebrauchlich immer psychologisches Trauma ist, obwohl Trauma in der Grundbedeutung einfach nur Verletzung heißt. Und wir sind ja das Institut für Traumatologie, wenn wir Verletzungen beforschen, was aber für landläufig für die Bevölkerung total wurscht ist. Die landläufige Bevölkerung, wenn sie von einem Trauma reden, meinst du das psychische Trauma, weil das ist das, was sie haben und über das reden wollen. Ist auch okay, man, wie wir Sprache verwenden, beeinflusst, was Sprache heißt. So passt es. Du musst dir nur dessen bewusst sein, dass es was anderes auch noch gibt oder woher kommt.
Das heißt, grundsätzlich in Medizin, wenn es irgendwer sagt, okay, er möchte jetzt medizinisch irgendwie aktiv werden, ist Englisch sowieso unabdingbar und Latein, oder?
Machst du medizinisch oder wissenschaftlich? Das ist nämlich nicht das Gleiche.
Na, du bist ja aktiv im Feld der Medizin.
Genau. Aber, also.
Oder Medizin, Biologie will ich jetzt nicht sagen, Chemie auch nicht, weil das ist ja alles ein bisschen so ganzheitlich zum Sehen. So wie das eine technisch, das andere.
Du kannst in Österreich dein Leben lang Mediziner sein und kein Englisch sprechen können. Oder zumindest sehr schlechtes Englisch sprechen.
Wenn du praktisch Arzt bist.
Genau. Und das ist dann völlig wurscht. Also deswegen, wenn du in die Medizin, ich will jetzt niemanden, der nicht englischaffin ist, seine medizinische Karriere absprechen, weil das wirst du nicht brauchen. Die Meduni ist eine von den deutschsprachigsten Unis, die wir haben. Please don't shoot me, Meduni. Was einfach auch unsere internationalen Studentinnen manchmal ein bisschen zum Verhängnis wird. Die Wissenschaft, und das ist jetzt egal, ob es Physik ist, Chemie, Biochemie oder Medizin, die Wissenschaft ist im Westen Englisch. Da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen biased. Gell? Ich sage jetzt Englisch und da haben wir es. Es ist durchaus so, dass bei Termis, eben der International Society, die Schwierigkeiten haben, sie im asiopazifischen Raum festzusetzen, weil es dort halt nicht zwingend alle Englisch sprechen und die Bedingung, so fest in Englisch zu sein, gar nicht gegeben ist. Aber im westlichen Raum ist Englisch einfach aufgrund ihrer Einfachheit, weißt du, du musst nichts deklinieren, du musst nichts konjugieren, die Wörter haben kein Geschlecht und sonstige Blödsinnigkeiten, die unsere Sprachen halt haben, mit denen wir aufwachsen und deswegen nie wahrnehmen, brauchst nicht. Du tust Wörter aneinander rein und fertig. Wobei, das, was ich jetzt dann Kantonesisch gelernt habe, ist es genau dasselbe. Du tust nicht deklinieren, du tust nicht konjugieren, du tust Wörter in eine Reihe stellen und kannst dich verständigen. Fertig. Unglaublich angenehme Sprache eigentlich. Aber ja, das ist einfach, wenn ich immer nur mich auf Deutsch unterhalten würde und nur auf Deutsch publizieren würde, dann wäre halt die Gemeinschaft meiner Leserschaft sehr gering. Trotzdem sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass irgendwann du ja aus deiner Wissenschaftsblase ausbrechen willst, Richtung Medizinern, Richtung Patientinnen und so weiter, und du deswegen bitte das Deutsch sprechen nicht verlernen solltest und noch nicht verlernen solltest, dass du in verständlichen Worten redest. Das ist nicht so einfach für uns. Hat man vielleicht im Laufe dieses Podcasts jetzt auch schon öfter gehört.
Wann ist irgendwer ganz am Anfang seiner Karriere steht? Also sprich, die Person ist jetzt, oft ist ja die Berufswahl ja zwischen 12 und 14 Jahren fixiert, in Österreich zumindest. Wie wäre da der Weg aus deiner Sicht, der jetzt am vernünftigen ist oder der vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man sich in Richtung der Forschung oder Ähnliches entwickeln will?
Aber es gibt nur die klassische Route. Du machst die Oberstufe fertig, maturierst, gehst auf eine Uni in einem Bereich deiner Wahl. Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Das heißt, ich habe Biotechnologie studiert, das ist noch gar nicht per se medizinisch. Das ist sehr stark verfahrenstechnisch, chemielastig und so weiter. Und dann halt bin ich durch meine praktische Erfahrung in das Feld gekommen. Aber das ist ja der Klassiker quasi. Du gehst auf eine Uni, machst einen Bachelor, machst einen Master und dann ist irgendwo eine PhD-Stelle ausgeschrieben und du bewirbst dich drauf. Ist aber weit nicht der einzige Weg. Und ich hab da das Privileg, in unserem Institut die Wissenschaftskommunikatorin zu sein. Was heißt, ich arbeite nicht im Zuge meiner eigenen Gruppe, sondern es ist auch mein Job, zu allen anderen Leuten hinzugehen und die zu fragen, über was sie denn gerade gemacht haben oder auch, wie sie da jetzt eigentlich hergekommen sind. Und jetzt habe ich schon, ich schreibe für die Alle Achtung alle zwei Monate, das ist das Magazin der AVA. Da habe ich einmal so die Story gebracht, ohne Studium in der Forschung. Und bin da drauf gestoßen, dass wir halt auch in unserem Institut total viele Leute haben, die gar nicht studiert haben. Oder die vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg erst studiert haben. Der PhD-Student in der Knochengruppe war vorher Elektriker, auf jeden Fall Handwerker. Und der ist dann erst nachher in das Ganze gekommen. Unglaublich entspannter Typ und ein sehr, sehr praktisch orientierter Typ. Tut auch der ganzen Gruppe extrem gut, verschiedene Laufbahnen und Hintergründe zu haben. Gerade die Leute eben, die nicht Schule und dann Wissenschaft gegangen sind. Du hast immer die Techniker, du hast da die HTL-Absolventen, die im Labor sind. Wir haben eine ganz, ganz ambitionierte, ich weiß nicht einmal, ob das eine Molekularbiologie HTL war, wurscht, ist jetzt Teil der Molekularbiologie-Gruppe, macht dort Essays und war ganz stark daran beteiligt, dass wir, wie damals 2020, alles zugemacht worden ist, sie keiner auskennt hat, die hat sich hingesetzt, hat Protokolle gelesen, hat Tests verglichen und hat bei uns im Haus die PCR-Testung aufgesetzt, ein paar Wochen nachdem das Ganze zu war. Das war auch für uns Wissenschaftsszene am Anfang immer eine hoch verwirrende Zeit, wo du nicht gewusst hast, wo kriegst du was her, liefert überhaupt nicht irgendwer was. Ich kann selber PCR machen, ich habe ganz viel PCR schon gemacht, trotzdem ist es nicht leicht, jetzt plötzlich auf ein anderes Genom umzusteigen, nur so, wenn es jetzt ein Virus ist und so weiter. Die hat nicht studiert, die hat einfach nur den Elan und die Motivation gehabt, das selber auf die Beine zu stellen. Und das ist auch was ich in all unseren Studentinnen am höchsten schätze, wenn sie Eigenmotivation haben. Da müssen dann die Noten gar nicht so super passen. Denen soll das Spaß machen, das sollen sie selber organisieren können, dann ist eigentlich wurscht, wo sie herkommen. Das ist ein Punkt, dem kann ich gar nicht mehr wirklich was hinzufügen.
Zwecks Punkte, die nur interessant wären, war mitunter zum Beispiel Gamification. Gamification ist ja generell ein Aspekt, wie man sich selbst oder andere belohnt, damit die Motivation auch kurzfristig besser greifbar ist und auch umgesetzt wird. Sprich, wir kennen das alle von den Casino-Zahlen. WoW war ja natürlich das große Thema, je größer die Zahlen, desto schlagkräftiger das war und vielleicht auch nur akustisch begleitet, desto eher hat man das Belohnungszentrum angetriggert und dementsprechend waren die Leute eher motiviert, irgendwelche Dinge zu machen, auch wenn es noch repetitiv ist. Schlachte 15 Wildschweine dort, bring mir 20 Felle von dort und so weiter. Gibt es sowas bei euch auch?
Nein, also ich denke da an das und da geht es rein in die Wissenschaftskritik, bitte, was aber finde ich ganz wichtig ist, da das anzusprechen, wenn gerade ich als Wissenschaftlerin in der Wissenschaft bleiben will und das Ganze zum Besseren verändern will. Sagt dir als Nichtwissenschaftler der Begriff Impact Factor was?
Ich kann mir ungefähr vorstellen, um was geht, aber...
Also Wissenschaftler werden gängen in einen Beruf, der unglaublich fordernd ist, der ganz viel Freizeit auch fordert, werden dafür nicht belohnt durch Geld, weil jeder von uns würde in der Industrie deutlich mehr verdienen. Wissenschaft, gerade in ihren Grundlagen, generiert ja kein Geld. Du generierst Wissen. Somit muss die Leute irgendwie anders bei der Stange halten und belohnen und wertschätzen und ihren Wert geben. Und das ist eben bei uns, hat sich herauskristallisiert, der Impact Factor. Das heißt, Grundzug unserer Arbeit ist, die Arbeit zu teilen, das Wissen zu teilen. Das machst du in Form von Journalartikeln, die sind peer-reviewed, sagt man dazu. Also du reichst deine Arbeit in Form eines Artikels ein, dann schickt das Journal das an so und so für andere namhafte Wissenschaftler auf deinem Gebiet und die überlegen halt, ob das Sinn macht, was du geschrieben hast. Da fängt es ja schon mal an. Ich selber war auch schon mehrmals Peer-Reviewer für diverse Arbeiten. Du schaust da an, macht das Sinn, seine Hypothese, sind die Methoden solide, hat er irgendwo keine Kontrollen, wo er eigentlich Sachen kontrollieren sollte und so weiter. Kein Peer-Reviewer hat die Zeit oder die Finanzen, dass er das Experiment nachkocht. Das heißt, im Endeffekt setzt du nachher dein Sanktus über was, was du halt glaubst, das passt, aber das nicht überprüfen kannst. Und dann wird das Ganze publiziert und kriegt, je nachdem, wie erfolgreich das Journal ist, wie oft das zitiert wird, einen Stempel drauf, so und so viel Impact Factor. Da fängt es eben schon an. Journale sind daran interessiert, dass ganz oft zitiert werden, weil es hebt ihren Faktor. Und du als Wissenschaftler wirst auch daran gemessen, wie viele Punkte du kriegst. Und diese Punkte sind halt das, denen die Leute nacheifern. Ich meine, verstehe ja zum gewissen Grad, wie die Punkte sind halt messbar, sind vergleichbar. So kann dann die Uni sagen, diese Uni ist exzellent. Aber nachdem wir Menschen halt Menschen sind, hat das dann auch ganz menschliche Auswirkungen, wie dass es halt teilweise dann nicht mehr die Frage ist, was willst du beantworten, sondern die Frage ist, was ist publizierbar, was ist eine gute Geschichte. Und dass dann ganz viele Gruppen Sachen, die jetzt nicht irgendwie eine gute Story sind, unter den Tisch fallen lassen oder andere Fehlerfolge nicht publizieren. Ich finde das so unglaublich frustrierend und ich habe deswegen auch immer geschaut, dass ich meine Fehlerfolge in meine Erfolgspublikationen irgendwie verpacke. Ich habe ja bei meiner Dissertation 40 Methoden probiert, die nicht funktioniert haben, bevor ich meine Methode gefunden habe, die funktioniert haben. Und ich will nicht, dass 40 arme PhD-Students da wieder dran sitzen und genau denselben Fehler, den ich gemacht habe, nur mehr machen. Aber negative Artikel werden nicht publiziert, weil es dafür keine Punkte gibt. Und ich finde eben die Gamification, so viel sie uns auch hilft, uns gegenseitig wertzuschätzen, hat halt auch sehr viel kontraproduktive Blüten hinsichtlich dessen, dass es halt einen Bias gibt gegenüber dem, was funktioniert und dem, was irgendwie flashy gut verkaufbar ist.
Das heißt, es kommt mitunter darauf an, mit wer recht ist.
Ja.
Wer refutes.
Ja.
Wie oft war da schon was, eben öfters das ist, desto mehr Vertrauen schenken und desto eher gibt man da die Bewertung und so weiter. Und zu dem ganzen Thema hat die Mai.
Ja, ich kenne sie. Frag mich genau, ja.
Ich muss das auch nicht, der ganze Name. Vor, glaube ich, 2 Jahren oder was, eben im Zuge der ganzen Corona-Diskussion, auch ein, glaube ich, 2-Stunden-Sendung gemacht, wo es nur um die Peer-Reviews gegangen ist, die Art und Weise, wie man das bewerten kann oder auch nicht.
Ja.
Und welche Kriterien das gibt oder auch nicht gibt.
Ja, ganz genau. Und immer Extremfälle sehen wir jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren mit dem Aufkommen von Artikeln, die sie auch schon selber schreiben. Da werden Sachen publiziert und gängen durchs Peer Review durch. Immer, so wenig Zeit ich auch immer habe, das Experiment nachzukochen, aber zumindest gelesen habe, das Paper, das ich freigebe. Aber offenbar gibt es da Reviewer, die das nicht tun, weil da sind eben dann so Formulierungen im fertigen Print drinnen wie sure, I can give you an introduction to that topic. Und dann der Text, wo es genau weiß, das ist die Default-Antwort von diesem Chat-Programm, die wohl die Introduction geschrieben hat. Und auch Figures, also Illustrationen in diesen Papers. Viele dieser grafischen KIs haben ja unglaubliche Probleme, Sachen zu beschriften. Total absurde Beschriftungen durchgegangen sind und abgedruckt wurden, wo es genau weiß, das hat irgendeine KI gemacht. Und das eben liegt daran, dass mit sowas nur mehr Punkte generiert werden. Da gibt es ja den Begriff Paper Mill. Ein Paper Mill ist eine Institution, die einfach nur Sachen aussehen will, die Studien aussehen will, vielleicht eine Studien, wo es die Idee gar nicht selber gehabt hat, um diese Punkte zu sammeln, bevor es jemand anderer tut. Und das ist nicht der Grundgedanke der Wissenschaft. Und es ist auch nicht der Grundgedanke der Wissenschaft, Grants, also Forschungsgelder, Anträge zu schreiben, damit du halt Geld hast, sondern du sollst einen Forschungsgeldantrag schreiben, weil du eine grundlegende Frage hast, die du beantwortet haben willst. Ist halt in vielen Orten nicht mehr der Usus.
Heißt es aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass mehrere Leute zum selben Thema was einreichen, was eher deckungsgleich ist, sehr hoch sein kann?
Das war ja gut. Wenn etwas reproduzierbar ist, ist es super. Aber die Wissenschaft hat aufgrund dieser vielleicht zu laschen Regulatorien und Kontrollmechanismen im Moment eher das Problem, dass total viele Studien nicht reproduzierbar sind. Also da sind Sachen abgedruckt, als das ist so, die dann in einem anderen Labor nicht nachgestellt werden können. Und das ist Reproduzierbarkeit ist ein Grundpfeiler der objektiven Wissenschaft.
Spiel mal kurz was durch. Man, wie gesagt, ich habe das schon länger nicht mehr gesehen, das Video. Das heißt, ich würde es zum Beispiel beschreiben. Mhm. Gehen wir davon aus, ich wäre jetzt
Wissenschaftler.
Ja. Wissenschaftler, genau. Das heißt, mit Studium und das Mögliche, was ich nicht habe.
Oder auch ohne.
Stimmt, kann ich ja grundsätzlich einreichen.
Grundsätzlich schon. Also zum Beispiel, du könntest einfach so weit sein, dass du als HTL-Absolvent oder sowas die Methoden sogar kannst. Immer realistisch gesehen bist du dann eher der, der das Pipettieren macht und nicht das Schreiben.
Ja, ja.
Wenn du denn motiviert wärst, das sagt jetzt keiner was gegen dich, wenn du sagst, ich schreibe das Manuskript. Das ist eh oft das, was keiner machen will.
Also gehen wir davon aus, ich würde jetzt was einreichen im Sinne von 2 plus 2 ist 5.
Mhm.
Und würde da, keine Ahnung, eine 50-seitige Abhandlung drüber schreiben, warum das so ist, warum ich das so nachgewiesen habe können. Und ich würde das einreichen und was weiß ich, von 10 Stellen sagen 9 Ja. Und einer sagt nein. Oder wie kann man das vorstellen?
Also warte mal, du hast 2 plus 2 ist 5 gesagt.
Genau.
Da hast du das grundlegende Problem, dass du gegen etwas ankämpfst, was zuvor schon aber tausende Male bewiesen wurde, dass es anders ist. Also es ist nicht so leicht, quasi gegen einen vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens anzuschreiben. Immer außer natürlich, du bist in so einem nicht besonders ethisch arbeitenden Journal, wo die Peer-Reviewer das wahrscheinlich gar nicht gelesen haben. Ist ja schon passiert, es sind schon total absurde Paper durchgegangen. Kann schon sein, aber sollte nicht sein.
Ja, wie gesagt, also gibt es also mal 15 Reviewer.
Es sind eher 3.
Achso, okay, und jeder sagt einfach nur Ja oder Nein und fertig.
Nein, du musst schon, es gibt ein Ja- und Nein-Feld natürlich, aber du musst das alles begründen. Und das schaut so aus, meine Reviews sind normalerweise mehrere Seiten lang, weil da sind so Sachen wie, in Zeile so und so steht das und das, warum? Oder in Zeile so und so steht das und das, ich habe eine andere Erfahrung gemacht, bitte elaboriere. Und es ist ja eigentlich, ich habe noch nie eine Einreichung erlebt, aber eben, weil wir vielleicht auch zum Glück in seriösen Journalen unterwegs sind, wo nicht dann auch noch zusätzliche Experimente gefordert worden sind. So wie, hey, das ist ein bisschen dünn, mach das nur mal nach. Also so einfach schaut es nicht aus, zumindest in den seriös arbeitenden Gefilden. Es ist
inwieweit sind dann Videodokumentationen in solche Sachen anzuführen oder angeführt? Ich sag's mal so, ich gehe nicht davon aus, dass die auf YouTube veröffentlicht werden,
ja.
Aber dafür gibt es sicherlich abgeschlossene Bereiche in diverse andere Institutionen oder was. Aber inwieweit sind solche Sachen videotechnisch relevant?
Nein, Videodokumentationen gibt es nicht, allein schon deswegen, weil du kannst ja nicht monatelang das Labor filmen. Und selbst wenn du das Labor filmen würdest, dann würdest du da sehen, wie ich die Zellkulturflasche rausnehme, damit zum Mikroskop gehe.
Ja, aber mechanische Vorgänge oder solche Sachen zum Beispiel. Oder Verhaltensweisen, wie das Ding explodiert oder sowas.
Da muss man jetzt einfach mal nicht aufs Video festlegen. Dokumentation wird immer wichtiger, eben weil die Journale ja auch gemerkt haben, hey, sie haben jetzt langsam ein Rufproblem. Sie werden ja nur dazu extrem gut bezahlt für das. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, geil. Ich als Wissenschaftler zahle dafür, dass das Journal meinen Artikel druckt und dann auch wieder Geld dafür einnimmt, damit man den lesen darf. Also das ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Feld, über das man diskutieren könnte. Aber zumindest haben sie jetzt begriffen, dass ihre Sorgfaltspflicht vielleicht ein bisschen weitergeht und sie wollen halt immer und immer mehr Rohdaten, die sie dann doch, also wenn du jetzt so eine halbgare, vielleicht gefälschte Studie oder sowas hast, hast du üblicherweise keine schlüssigen Rohdaten dazu. Sie wollen also die Einstellungen von den Geräten, sie wollen Rohdaten, sie wollen vom Western Blot oder sowas oder von der PCR wirklich die Gel-Fotos haben, also so viel Fotodokumentation wie möglich, damit du aus dem dann die Geschichte rückverfolgen kannst. Okay. Wird immer mehr, hast du früher nicht erreichen müssen. Aber trotzdem, ja, also da gibt es einfach eine breite Bandbreite von wie seriös und sorgfältig diese Quellen agieren.
Und zwar, wir haben ja vorher gesprochen gehabt im Sinne von der Berufswahl, Berufswunsch. Du hast es dazwischen erwähnt im Sinne von, dass man eine gewisse Grundeinstellung haben sollte oder hat in erster Linie in der Richtung, im Sinne von so das Star Trek-Thema, eigentlich so für das Allgemeinwohl, so Wissen generieren für die Allgemeinheit, damit eben auch jeder davon profitieren kann. Wenn man jetzt in die Industrie geht oder ähnliches, ist ja das Ziel ja ganz was anderes. Oder Schönheitschirurgie ist ja auch so ein Thema im Sinne von, man will sich ja in erster Linie bereichern am Wohlstand der anderen.
Das ist jetzt sehr plakativ, weil natürlich meine lieben plastischen Chirurgie-Kollegen auch sehr viel mehr machen als nur reiche Damen operieren, sondern auch was die verloren gegangene Gesichter wiederherstellen und so. Aber es gibt in jedem Fach und auch im Zellbiologiefach Leute, die sich in anderen Bereichen wollen, natürlich. Muss ich natürlich vehement dagegen arbeiten, an jeder Stelle, wo es nur geht, mit Aufklärung und so weiter, was für Wundertherapien denn da bitte alle nicht funktionieren oder weit nicht an allen Leuten funktionieren. Wissenschaftler, die eben nicht Mediziner sind, die oft ja gar nicht dann mit dem letztendlichen Geschäft in Berührung kommen, sondern wirklich nur an der Wissensfindung interessiert sind, sind ein ganz eigener Art Mensch, sind ein bisschen ein quirky Art Mensch, aber Menschen, die ich unglaublich lieb gewonnen habe, weil es halt doch im Grunde alles halt Idealisten sind, manche dann durch ihre lange wissenschaftliche Karriere vielleicht schon ein bisschen grantige Idealisten, aber doch mit einem Blick fürs Wesentliche. Und es sind halt sehr oft sehr nicht konformistisch ausgerichtet, also so Dresscode bei uns wurscht.
Hauptsache der Kittel ist drauf, oder?
Die Sicherheitsvorschriften gehören eingehalten, natürlich, weil die sind ja für was da. Also du gehst jetzt nicht mit kurzen Shorts ins Labor, weil es widerspricht den Sicherheitsvorschriften. Es hat aber auch ganz einfache Gründe, weil wenn du da jetzt eine Säure umhaust und die fällt auf den Boden und die spritzt, dann bist du sehr gut beraten, da eine Stoffschicht zwischen dir und der Säure zu haben und dass das nicht gleich deine Haut trifft. Und ich habe auch schon meinen Anteil an Explosionen im Labor gehabt und auch schon einen gewissen Anteil davon hervorgerufen selber aus dem Versehen. Und man lernt dann sehr schnell, dass so Grundregeln dazu da sind, eingehalten zu werden. Ist schon ein bisschen Respekt auch dahinter. Also ich habe einen Tag gehabt, da habe ich mir fast mein Augenlicht verloren. Und ich bin immer noch dankbar, dass das nicht passiert ist. Und das war so banal. Connys größter Fail ist Schluss oder sowas.
Ja, bitte.
Da habe ich, ich war schwanger und habe zum ersten Mal hab meine Nachfolgerin oder meine Vertretung eingeschult. In einem Essay, also Protokoll, mit dem ich eine gewisse Komponente in einer Lösung nachweisen wollte. Und dieser Essay, so nennen wir diese Versuche, hat gewisse Lösungen, also Reaktionslösungen bedurft und die habe ich anmischen müssen. Und da war halt auch die Perchlorsäure dabei. Die Perchlorsäure habe ich mit anderen Pulvern vermischt, dann hat es halt ein bisschen geblubbert, ist gelb geworden, hat auch nach Pool gerochen und dann habe ich die halt für meine Färbung hernehmen können. Und ich mische dieses... Ich habe das hunderte Male davor schon gemacht. Das war ein Standard-Essay. Das eine Mal, natürlich, Murphy's Law, wo ich das mache, von meiner Nachfolgerin, schütte das zusammen, nehme es noch in die Hand und will nur ihr sagen, so, schau, halt einmal der Nasal zu, weil das riecht jetzt ein bisschen nach Pool. Und in dem Moment, kurz vorher, kurz bevor ich das Ding vor mein Gesicht, natürlich unbebrillt, weil ich dumm war und ich nicht an alle Sicherheitsvorschriften gehalten habe, fliegt uns das Ganze um die Ohren. Und da habe ich eh schon Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie Verbrennungen an der Hand gehabt habe. Also das ist alles außergespritzt aus diesem Röhrchen, hat dann auch auf der Tischfläche noch weiter geblubbert. Das war auch überhaupt nicht gelb, sondern es hat so ein ungesundes Braun gehabt. Und ich habe mir halt gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr, weil das ist ein Essay, den habe ich schon ganz oft vorher angemischt und er ist noch nie explodiert. Ich schwöre es, er ist noch nie explodiert. Was haben wir nun sehr verblüffte Wissenschaftlerinnen gemacht? Wir haben natürlich das Ganze nur mal gemacht und schaut, ob das nur mal explodiert, damit es zumindest reproduzierbar ist. Weil so funktioniert die Wissenschaft. Wir waren zumindest so gescheit, dass wir dazu dann nachher in den Abzug gegangen sind, also so quasi in ein kleines Schränkchen mit einer Glaswand vorne. Und dann haben wir das Ganze hinter der Glaswand nur mal kontrolliert explodieren lassen. Also hat wieder dasselbe gemacht, es hat wieder explodiert. Und dann habe ich mir echt stundenlang den Kopf zerbrochen, habe an meiner Existenz als Wissenschaftlerin gezweifelt, weil man dachte, das gibt's ja nicht. Und dann bin ich aufgegangen am Mittagspause, bin nur mal alle Dokumente durchgegangen, wieder die Bestelldokumente durchgegangen und ich weiß nicht, was es dann war, aber dann bin ich draufgekommen. Ich habe 2 Wochen davor die falsche Chemikalie bestellt. Und ich drastisch die falsche Chemikalie bestellt. Für einen anderen Essay habe ich Per-Essigsäure braucht und für diesen Essay Perchlorsäure und mein überarbeitetes Conny-Hirn hat nicht weiter gelesen als bis zu dem Per und hat nach dem Per alle Warnzeichen ignoriert. Man sieht, dass das auf einer anderen Temperatur gelagert gehört, dass anders riecht und so weiter. Und damit war so quasi das für mich die Chemikalie für den Essay, dieses Per... und das ... war unglaublich wichtig gewesen. Und natürlich dieser Unterschied zwischen, ob das jetzt ein Chlor ist oder eine Essigsäure, war der explosive Unterschied. Und damit hätte ich, weil ich keine Brillen aufgehabt habe an dem Tag, fast mir oder, und das war für mich sogar noch viel schlimmer gewesen, meiner neuen Kollegin das Augenlicht gekostet.
Hätte ich da keine drauf gehabt.
Die war zumindest Brillenträgerin, die hätte vielleicht ein bisschen besser gehen können. Aber nein, das ist also ein bisschen, du wirst halt dann, in einem Chemielabor hätte ich das niemals gemacht, dass ich ohne Schutzbrille arbeite. Aber du wirst halt dann, wenn du so in Richtung Biologie gehst, wo du ja schon im sehr sanften Milieu unterwegs bist. Also du wirst ja bitte, die Zellen müssen ja leben, die sind unglaublich empfindlich. Das heißt, du arbeitest ja eh nur mit ganz sanften Chemikalien. Da hast du nicht so oft was Gefährliches. Da ist es auch total nicht üblich, dass was explodiert. Und es ist nur durch diesen Freak-Case, dieses absurde Szenario, das ich da mit meiner Fehlbestellung hervorgerufen habe, überhaupt so weit gekommen. Aber seitdem bin ich auch im biologischen Labor wieder sehr vorsichtig.
Danke für deine Einblicke.
Sehr gerne.
Und wird vielleicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, würde mich auch freuen.
Danke.